nehmt Platz im Autokino von Max Rockstar Nachtsheim und Chris Nandu.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, beim Autokino. Heute haben wir eine ganz spezielle Edition für euch vorbereitet. Ich war nämlich unterwegs die Woche. Ich hatte eine richtig turbulente Woche. Letzte Woche sind wir nicht erschienen, weil der Max und ich beide privat und beruflich sehr viel um die Ohren hatten. Ja. Das sind die Momente für die, hört mal Podcast. Nee, und wenn du anfängst, du darfst nicht denken beim Reden, das ist der große Fehler.
Ja.
Ja, und ich habe heute natürlich auch einen Gast, aber nicht nur einen, denn ich habe noch mehrere, aber auf jeden Fall habe ich hier Daniel Stenge heute schon mal im Vorwort, gleich auch im Podcast wird er immer mal wieder vertreten sein. Hi Daniel.
Hallo Chris, na, wie geht es dir?
Mir geht's sehr gut, warte mal kurz. Und dann haben wir gleich noch andere Leute im Podcast, nämlich der wunderbare Falk Schacht kommt noch kurz vor. Wir haben nämlich einen Backstage-Report gemacht. Ich muss sagen, da war ich schon ganz schön besoffen und es ist ein bisschen wirr, das Gespräch, aber bitte seht es mir nach. Und außerdem fahren wir gleich zum lieben Dimo in das, kannst du mal kurz sagen, wie das Kino heißt, wenn ich aufstoße?
Das ist es, ich glaube, es Harmony oder es Disharmony-Kino in Frankfurt am Main.
Genau, und da werden wir mit dem noch kurz ein bisschen quatschen. Und davor quatschen wir aber ein bisschen.
Ja, genau, ne?
Und
viel los im Moment, so überall halt, ne?
Es ist wirklich viel los.
Turbulente Wochen, turbulente Tage auf jeden Fall.
Klar.
Und es spitzt sich immer mehr zu.
Ja, ich bin wahnsinnig müde. Ich habe die ganze Nacht versucht, einen Song zu schreiben.
Ja.
Ist nicht viel dabei rausgekommen, wie du siehst.
Da müssen wir heute mal weitermachen dran oder mal anfangen damit.
Ja, und wir beide wollen aber auch was produzieren für den Adventskalender.
Richtig.
Weißt du schon was?
Wir hängen ja an dem Themengrad fest, was über welche Themen wir sprechen oder so, ne, war das, ne? Also, da sind wir immer noch nicht. Wie wär's mit Computerspiele oder Filme? Nee. Nee, wir sind da echt, ich bin ideenlos.
Was wäre ein Thema, über das du gerne reden würdest? Ich habe ja gesagt, das Thema ist nicht so wichtig, das Konzept ist ja immer das Wichtige.
Ja, ja.
Also, wenn du ein gutes Konzept hast für eine Sendung, wie zum Beispiel, dass du sagst, wir reden immer, wir lesen uns immer Bildzeit oder Dr. Sommerfragen von 1970 vor oder so.
Ja, ja.
Dann hast du eigentlich, dann sind die Themen zwar manchmal ein bisschen unterschiedlich, aber das Konzept trägt die Sendung und da kommt man immer schneller voran eigentlich, weißt du?
Ja, also das ist schwieriger. Also wenn man sich was überlegt, dann kommt meistens nie was dabei rum, ne?
Ich habe ja immer noch Bock auf das Format Stengomat, dass du quasi zwei Leute zusammenführst, die sich nicht kennen oder nicht so gut kennen. Und die beiden kriegen dann quasi von dir ein Thema vorgegeben, sowas wie, kennst du nicht den Talkomat von Spotify?
Ja, habe ich einmal reingehört,
also das Format einfach geklaut,
da
aber du gibst
dann massiv mit irgendjemandem
Sarah
zusammen.
Sarah Nuro, die wahnsinnig unsympathisch war, massiv im Gegensatz sehr, sehr sympathisch,
ja.
So ein sehr gutes Format, läuft bei Spotify, könnt ihr euch mal anhören. Und Stenger, wie geht's dir denn eigentlich?
Boah, also ich komme ja von Pontius zu Pilatus im Moment. Ich bin ja eigentlich schon seit Anfang Oktober dabei, mein Studio zu renovieren. Und wie gefällt dir eigentlich meine neue Regie?
Ich finde es wahnsinnig schön. Das hat was Beruhigendes, ja.
Ja.
Und ich verstehe immer noch nicht, warum diese
Blöcke
da in der Ecke stehen.
Also um das zu erklären, das sind quasi Bassfallen. Ja, nee, Bassfallen sind es. Bassfallen für Schlechtverdiener quasi. Eigentlich ist es Rockwool, also Steinwolle, diese Päcke, die man im Baumarkt kaufen kann.
Ist sie schwer?
Nö, die ist super leicht.
Also Stein?
Nein, es ist ja Steinwolle, wie Glaswolle halt.
Das Zeug, Steinwolle aus Stein gemacht?
Ja, es ist Rockwool, also Rock aus Steinwolle und das wird ja normalerweise so zwischen die Wänden und unter das Dach gemacht, ne?
Aha.
Das ist das Zeug, wenn du bei deiner Oma unter das Dach kletterst oder sowas und dann ist unter den Ziegeln ist dann dieses Zeug und wenn du es anfasst halt, ne, ist ultra unangenehm, weil das sind ganz, ganz feine Fasern und Haare.
Achso, das frisst sich so in die Haut, ne?
Ja, genau, und deswegen habe ich es nochmal in so einer schwarzen Zellophanfolie nochmal eingewickelt, wegen der Optik, dass halt einfach nicht Rockwool draußen draufsteht und dass diese ganzen Fäden hier nicht durch die Gegend fliegen. Also das ist ja nochmal in Zellophan von Werk her eingewickelt. Auf jeden Fall soll es den Klang optimieren oder ein bisschen verbessern. Mhm. Die Dinger kann man sich auch für teuer Geld kaufen. Mhm. Da bin ich mal am Überlegen, ob ich das machen werde, damit es einfach nochmal optisch ein bisschen mehr hergibt. Ja, und ansonsten bin ich seit Wochen dabei, meine Regie oder mein Studio zu renovieren. Als nächstes ist die Schranklounge dran. Ich muss halt immer abbrechen, ne, weil ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ich habe jetzt bis Ende September aufgelegt und wollte dann so Oktober, November dann alles so durchrocken hier, aber man wird ja ständig eigentlich aus dem Renovierungs-Action und Streichen und Teppichverlegen rausgerissen und muss dann dann quasi seinen Pflichten wie Podcasts und Tonbearbeitung und Studio Alltag quasi nachkommen. Aber das ist halt nun mal so.
Ja,
ne?
Irgendwie muss man ja auch sein Geld verdienen, ne?
Ganz genau, so sieht's aus.
Ach, aber ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass es hier gerade so ein bisschen chaotisch und im Umbruch aussieht. Wichtig ist nur, dass es im Januar wieder ready ist, wenn wir hier wieder 10 Tage am Stück drin hängen.
Ja, das ist auch so das Ziel. Ja. Dass es hier wieder ein bisschen bewohnlicher ist und dass man hier einfach wieder geil abhängen kann. Kann man ja, aber das Problem ist, ihr müsst euch vorstellen, draußen da stehen Farbeimer rum. Mein komplettes Studio ist irgendwie zerpflückt. Meine Gesangskabine stapelt sich bis unter die Decke mit Keyboards und Gitarren, um die so halbwegs vom Staub und von, ich hatte hier einen Trockenbauer da, der mir eine Rigipswand reingezimmert hat und dass da der ganze Feinstaub quasi nicht die Instrumente kaputt macht, stehen die alle in der Gesangskabine und so sieht's halt aus und mich stört es selbst, also ich komme dann immer auch morgens rein und krieg da so einen kleinen Anfall und fang an so hilflos irgendwie mal was zusammenzuräumen und so, dass es ein bisschen wohnlich ist. Jetzt die Woche war einer vom Kulturamt da, weil wir haben ja immer so unsere M27-Ausstellung, ja. Also das ganze Atelier, was wir hier am Start haben mit den ganzen Bildhauern und anderen Schulabbrechern, Marek hat ja auch sein Refugium. Und wir haben da immer in den Kulturtagen so einen Tag der offenen Tür und da kam der halt rein, ne? Ich hatte den Termin halt irgendwie vergessen und hier sah es halt echt wüst aus. Also jetzt sieht's wüst aus, aber da war wirklich kein Durchkommen mehr. Ja. Und dann so jemanden da zu haben, der halt dann irgendwie, am längeren Hebel sitzt, um dann irgendwelche Gelder zu befürworten, ist natürlich immer ein unangenehmes Ding. Aber mit dem gleichen Mann habe ich dann 2 Tage später gesprochen auf dem Kulturamt selbst, und zwar wegen dem Autokino Late Night Event in der Stadt, im Stadttheater.
Ach ja.
Und da muss ich mal an euch alle ein ganz, ganz großes Lob aussprechen, auch von dem Herrn Fleckenstein vom Kulturamt hat gesagt, Daniel hat er gesagt.
Ah, du bist du so weit mit ihm?
Ja, er kommt nämlich aus Hülsbach.
Weil er ist nämlich auch ein Stone Rock, kann ich Stone.
Und hat er gesagt, also Daniel, ich muss mal sagen, eure Veranstaltung, die ihr da immer macht, die ist so toll, die Leute, die da kommen, die sind ja so nett und so pflegeleicht. Wenn ich da so an den einen oder anderen konventionellen Theaterbesucher denke, der meint, nur weil er sich jetzt irgendwie, keine Ahnung, den Nussknacker irgendwie anguckt, meint, dass er da jetzt irgendwie auf dicke Hose machen kann und unfreundlich und so.
Weil er sich Skrüffelo reinzieht.
Ja, genau. Leute, die Stadttheater liebt euch, das Kulturamt liebt euch und der sagt, er freut sich total auf die Veranstaltung und wir haben alle Mittel zur Verfügung, die wir brauchen.
Geil. Was kostet eigentlich so eine, wenn ich mir so einen Trockenbauer hole? Ich find's ja immer geil, wenn man sich mal so einen Handwerker ins Haus holt.
Mega geil.
Was kostet das? Was hat dich das gekostet?
Also diese Wand hat mich gekostet, inklusive Wand, 1200 Euro.
Das hätte ich jetzt geschätzt.
Ja. Ja. Ich hätte 1500 geschätzt. Ja. Der Trockenbauer ist ein Musikerkollege von mir und der hat es auch in 2 Tagen irgendwie durchgezockt und gleich die Kohle überwiesen. Ist auch immer sehr wichtig bei mir, dass die Leute gleich ihre Kohle haben und es war auch so ein bisschen Bedingung und dass er nicht irgendwie 4 Wochen warten muss und so. Und ja, das hat er mir reingezimmert und jetzt merke ich es drüben, ich hast ja gesehen, in der Schranklounge, ich versuche die quasi so zuzumachen, weil oben ist noch die Decke ein bisschen offen. Und da wurschtelt man so selbst herum. Ne? Ich mache das gerade mit einem Kumpel zusammen, der eine Schreinerlehre angefangen, aber abgebrochen hat, aber trotzdem 1000-mal mehr Skills hat als ich. Mhm. Aber wie man da rumwurschtelt, ne? Und dann bist du an einem Punkt und dann merkst du, oh scheiße, dir fehlt ja noch ein Zentimeter, weil du musst ja noch was hinschrauben. Und hatte ich ja im letzten Podcast schon mal, Prosekularen-Podcast gesagt, Handwerkern können so Hex sofort können. Fände ich mega.
Ja, fände ich auch.
Ja. Und deswegen geht es immer so weiter jetzt, ne? Ein paar Sachen, also man lernt natürlich auch dazu, aber auf der anderen Seite merkt, was mich so nervt, man bleibt an irgendeinem Punkt hängen auf einmal, weil man wieder in den Baumarkt fahren muss, weil man irgendwas nicht bedacht hat, irgendeinen Winkel oder sowas irgendwie reinzimmern.
Das stimmt, also was man niemals machen darf, ist sich hinsetzen.
Ja, wenn man sowas macht die ganze Zeit,
ja,
das ist schwierig.
Sich hinsetzen ist wahnsinnig schwierig, genauso beim Aufräumen. Wenn man zu Hause anfängt, die Wohnung aufzuräumen und dann kriegt man eine Mail und dann setzt man sich kurz hin und fängt an, diese Mail zu lesen, da ist bei mir vorbei.
Noch schlimmer ist, wenn du dann irgendwas findest, so Postkarten, und fängst ja an, den ganzen Scheiß durchzulesen und so. Ja. Und da geht so viel Zeit fressen. Ja, es liegt die ganze Zeit rum, du könntest es die ganze Zeit lesen.
Ja, ich bin ja kein Nostalgiker, also ich schmeiß ja fast alles weg.
Wirklich? Ja. Boah, ich bin total Nostalgiker.
Ja, ich wäre gerne auch einer, aber ich schmeiße alles weg. Also es ist wirklich, bei mir wird alles weggeschmissen.
Ja, ich bin auch ein großer Wegschmeißer, aber so bei Grußkarten und irgendwelche Flugtickets und Konzerttickets, die hebe ich dann immer. Ich habe quasi für jedes Jahr Naja, nicht für jedes Jahr, aber ich habe auf jeden Fall so einen Schuhkarton, wo ich immer so alles so rein.
Hat meine Ex-Freundin auch gehabt, ja.
Und das finde ich gut. Also es ist immer schön, sowas zu finden, weil man hat ja manchmal so das Gefühl, es ist nichts passiert in einem Leben, so, ne? Also in seinem eigenen Leben. Das ist total volle Bullshit eigentlich. Aber und dann findet man sowas wieder und dann denkt man so, oh geil, da warst du ja auch und mit dem hast du ja Kontakt gehabt und so. Und das finde ich ganz schön. Aber ich habe jetzt auch hier im Studio sau viel weggeschmissen. Also wirklich so Kram, aus dem ich mal was machen wollte. Und der Umkehrschluss ist eigentlich, guckt mich dieses Zeug die ganze Zeit hier so an, weißt du? Mach was mit mir.
Ja, ja.
Du musst was, du musst mich reparieren, du musst mich pflegen. Und dann fahre ich halt lieber auf den Bauhof, ne? Ja. Also weil das nimmt einem auch irgendwie
wie bei
so
Toy Story so ein bisschen.
Ja.
Ja.
Und deswegen bin ich da, ja, ich heb schon so gerne Sachen auf, Konzerttickets und so, ja, ja. Und
du warst auch im Tokotronic-Konzert.
Ja, war ich letzte Woche.
Wie war's denn?
Es war ein sehr, sehr gutes Konzert,
ja.
aber Tokotronic wollte nicht, dass die Klimaanlage eingeschaltet wird und dass die Ventilatoren an der Decke, so diese Deckenpropeller
irgendwie.
Warum
wollen die es nicht?
Weil angeblich der Sänger empfindlich ist gegen so, also empfindlich ist auf sowas.
Ja.
Wegen möglicher Erkältung und Unterkühlung und so.
Aha, aha.
Und das Kolossal war halt ausverkauft. Also da waren, ich weiß nicht, zwischen 600 und 700 Leute. Ich glaub,
nee, 600, so viele passen da gar nicht rein.
Doch, 600 ist, glaube ich, absolute
Obergrenze.
Ja, 600,
Obergrenze. Ja, 600.
Also 600 Leute waren da am Start und voll besetztes Haus. Und es war eine Hitze da drin. Also wirklich, ich meine, ich bin ja grundsätzlich ein Typ, der es eher lieber heiß mag und gutes Wetter. Und kurz vor der dritten Zugabe bin ich dann raus, weil da konnte ich es nicht mehr aushalten. Es ging einfach nicht mehr.
Also mir fällt auch einfach wahnsinnig schwer, ein Konzert in voller Länge mir anzugucken.
Ja?
Ja.
Kommt drauf an. Also ich habe mir, es war ein gutes Konzert. Die haben ein paar Sachen von der neuen Platte gespielt, aber sonst eigentlich so eher Nachlassverwaltung halt, ne, betrieben.
Ja.
Ach, fuck, mein Telefon klingelt gerade.
Das Stengophon klingelt. Ist es Business?
Ja.
Okay, dann.
Stenge, hallo?
Red ich einfach mal weiter. Ja, bei dem Daniel mal zu.
Hi, grüß dich.
Was hast du erzählt?
Ey, warte mal ganz kurz, ist der Andi am Telefon?
Ja. Sprechen, oder? Frag mal kurz, ob den 20 Minuten, ob er...
20 Minuten wäre super, Andi, weil wir podcasten gerade.
Nur wenn es geht, Andi.
Ja, halbe Stunde sind wir durch, ne?
Ja.
Danke dir, bis dann, Andi. Tschö.
So. Oh,
es ist halt einfach so.
So ist es, ne? Wenn's Management anruft.
Ja, wo waren wir stehen geblieben? Also
ja.
Konzerte bis zum Schluss angucken.
Konzerte bis zum Schluss angucken. Ich war jetzt beim Rockstar-Konzert und ich muss wirklich sagen, dass ich geflasht war davon, wie gut es war. Aber auch da musste ich zwischendrin zweimal eine rauchen gehen.
Ja, ja. Das ist nämlich das nächste Problem. Bei Tokotronic war das genauso. Ich hatte so Schmacht halt, ne? Nach einer Kippe und dann durch diese Hitze.
Ja.
Auf der anderen Seite, Tokotronic begleitet mich schon seit Mitte der 90er halt einfach.
Ey, findest du das nicht auch geil, dieser Moment, wenn man draußen steht und du rauchst eine Zigarette und du hältst mit jemandem, den hast du vielleicht lange nicht getroffen,
ja,
oder eine Person, die du interessant findest,
ja, ja,
drin spielt ein Konzert,
ja, ja,
und auf einmal kommt dieser Song, den du so liebst,
ja, ja, ja,
und dann geht man so zusammen wieder rein zu diesem Song. Das finde ich irgendwie krass.
Ja, ja, den Moment kenne ich, aber ja, da am Samstag oder wann das war, gab es halt diesen Moment nicht. Habe allerdings auch Menschen getroffen, die ich ewig nicht mehr gesehen habe. Und es war schön, mit denen dann auch so rumzukumpeln dann noch und noch einen Absacker zu trinken und so weiter. Ja, also das Konzert war super gut. Ich wollte noch was anderes erzählen gerade über Konzerte.
Ich bin zum Beispiel mit der Vanessa, während du überlegst,
ja,
mit der Vanessa, die ich sehr, sehr gerne mag, die mich auch sehr gerne mag, sind wir haben draußen gestanden, haben zwei Zigaretten geraucht, haben uns gut unterhalten. Und auf einmal merke ich, dass jetzt gerade Highscore kommt, der Hit von Max, muss man ja sagen. Und dann hat es aufgehört aufzunehmen? Nee. Okay. Der Hit von Max, den ich ja auch liebe. Und dann habe ich gemeint, ey, Highscore läuft rein. Dann sind wir rein und haben uns so während des Songs haben wir uns so nach vorne gekämpft und standen dann so erst bei der zweiten Hook halt vorne in der ersten Reihe. Und dann bin ich halt auch so da voll abgegangen, weil ich es so geliebt habe. Da dachte ich mir, ey, wie geil ist das gerade? Der Max Lessmann auf der Bühne, das wird heute auch ein besonderer Moment.
Ja, ich freue mich total, ja, auf die ganze Crew wieder.
Ja.
Jetzt mir aber wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Ich bin echt gespannt auf den Max seine Show, weil ich habe den Max jetzt vielleicht mal in dem einen oder anderen Live-Schnipsel mal gesehen, jetzt auf Insta oder auch von einem vergangenen Auftritt. Aber jetzt, wo man jemanden, den man jetzt so gut kennt und jetzt so ihn performen zu sehen, da bin ich wirklich gespannt drauf. Ne?
Ja,
also
ich auch.
Vor allem, weil man ja diese, in Anführungszeichen, Vorbelastung hat, dass man diese Person ja kennt.
Ja.
Und auch bin ich jetzt auf die ganze, ja, auf die ganze Show, auf die Reaktion der Leute gespannt, welche Leute kommen. Und vor allem, weil man hat diesen ganzen Weg jetzt wirklich, also ich habe, glaube ich, niemanden jetzt so intensiv mitverfolgt wie den Max. So angefangen von der Eingebung, dass er sagt, okay, will jetzt eine Platte machen, bis hin zu den Beats, die Tagebücher, die ich geschnitten habe für die Rockstar Special Edition mit der Kassette und allem. Dann Musikvideo drehen, dann diese Koppel-Podcast-Tour, wo wir jetzt gemacht haben mit dem Lessmann zusammen. Mhm. Dann, wie er hat ja auch hier bei mir geprobt, also in dem Haus, wo mein Studio ist, sind unten drunter Proberäume. Mhm. Da habe ich ihn quasi für 2-3 Tage mal einquartiert, dass er proben kann. Mhm. Und dieses Ganze in Globo, ne, dieses Ganze quasi so zu sehen jetzt, wie das jetzt in diesen Live, in dieser Tour mündet, das ist abgefahren. Mhm. Also das finde ich wirklich geil.
Ja, glaube ich dir.
Das habe ich mir beim, das habe ich mir nur kein Achtel so intensiv bei Drangsal miterlebt, ne?
Ja.
Wo wir ihn jetzt das erste Mal, wo wir das erste Mal quasi begegnet sind jetzt in Berlin bei der Autokino-Show und dann wo da, es war ja glaube ich kurz vorm Release und dann hat man schon die ersten paar Singles so in den Indie-Radios gehört und dann wie das dann auch so jetzt beim Kosmonaut gemündet ist, dann zu sehen, wie die Leute das alles auf einmal mitsingen.
Ach, du warst ja da, hast ihn gesehen, ne?
Ja, ja, das haben wir noch mitgekriegt, das war kurz nach der Autokino-Performance, das bin ich mit Marek vorgegangen.
Ich habe den Drangsal noch nie live gesehen, aber ich glaube, dass das richtig gut ist.
Der Typ ist so, hat so eine Energy, aber er strahlt auch immer was Bösartiges aus.
Ich finde, er hat so was
Bösewichtmäßiges.
Evil, androgyn. Das macht mich, der macht mich richtig an, muss ich sagen.
Ja, und er ist auch ein Geschenk für jeden Fotografen so.
Ja.
Also es ist so diesen Lars Eidinger Effekt halt, ne? So ein Typ, der sich halt auch nicht blöd vorkommt, wenn er mal einen pinken Kunstpelz anzieht oder sowas. Oder keine Ahnung, sich mit Ketchup beschmieren würde oder irgend sowas und dann trotzdem immer noch souverän aussieht von der Kamera. Ja. Ne? Also das finde ich geil. Aber da bin ich bei Max jetzt mal echt gespannt heute Abend.
Ja, ganz kurz, wir sind ja auch noch ein Filmpodcast.
Genau.
Und ich habe jetzt alle Herr der Ringe-Teile gesehen, das kann ich sagen.
Ja.
Bist du Herr der Ringe-Fan?
Ja, war für mich damals die bessere Alternative oder es kam zur gleichen Zeit raus, glaube ich, der erste Harry Potter und Herr der Ringe und da hatte bei mir Herr der Ringe irgendwie so den Zuschlag bekommen. So.
Ja gut, der erste Harry Potter, muss man natürlich auch sagen, ist sehr, sehr kindlich. Du warst ja damals schon 36, glaube ich, als er rauskam.
Ja, genau.
Und das ist natürlich klar. Nee, ist natürlich Quatsch, was du gerade erzählst. Also Harry Potter ist natürlich absolut die bessere Reihe. Da lege ich mich auch mit jedem an.
Ja, hast mich dann drüber aufgeklärt, dass die Harry Potter Filme dann auch wachsen und am Ende jetzt eigentlich mittlerweile Erwachsenenfilme sind.
Genau, also du wächst halt als Harry Potter funktioniert, glaube ich, zu 100% in dieser, für jeden, der damals zwischen 7 und, oder sagen wir mal zwischen 9 und 16, Entschuldigung, war, hat es halt perfekt funktioniert,
weil du
mit den Filmen gewachsen bist. Und die Filme wurden reifer und viel erwachsener und du auch. Und das war unglaublich. Also es hat sich immer an die Komplexität deines eigenen geistigen Fassungsvermögens angepasst. So hatte ich immer so das Gefühl. Und hab ich habe das ja weggesuchtet. Aber ich muss auch sagen, Herr der Ringe-Filme sehr, sehr gut. Aber man muss auch mal ganz kurz über die Spieldauer der Filme reden. Also vielleicht hat man es da, Peter Jackson heißt der Kollege, ja?
Ja.
Also vielleicht solltest du mal überlegen, so ein Seminar zu besuchen, dass man Sachen einfach auf den Punkt bringt. Muss wahnsinnig anstrengende Unterhaltung mit dir sein, wenn du eine gute Geschichte hast, wie unterhält man sich mit dir?
Ey, der Peter Jackson, oder fangen wir mal so rum, ich kenne Menschen, die haben ja das ganze Buch gelesen und eigentlich, die Filme sind ja eigentlich schon teilweise noch kürzer als das Buch.
Aber ist das ein Buch, was dieser Tolkien...
War ein Buch, ich kann mich das nicht, also könnt ja...
Das war ja dann riesengroß.
Ja, das war schon ein ziemlicher Wälzer.
Ja.
Und eine Freundin, mit der ich im dritten Teil war, die hat gemeint, ja eigentlich, wenn die jetzt, die Hobbits eigentlich nach Hause kommen, jetzt nachdem sie ihren Job gemacht haben, der Samwise und der Frodo, gibt es eigentlich noch eine Schlacht zu Hause in ihrem Dorf, wie heißt das nochmal?
Auenland.
Im Auenland, weil die Bösen das Auenland besetzt haben.
Echt?
Ne? Und das wurde zum Beispiel... auch rausgecuttet.
Ah, okay.
Ich hoffe, das stimmt so, wie ich es wiedergegeben habe, aber also das gab es im Film zum Beispiel gar nicht, weil da war ja diese Riesenschlacht und wenn danach nochmal so eine Riesenschlacht gekommen wäre, wäre auch viel gewesen. Wegen der Länge. Da muss ich einen meiner schönsten Urlaubstage meines Lebens wieder hervorbringen. waren wir in Dänemark und Dänemark ist ja eigentlich immer, naja, es kommt drauf an, immer so Scheißwetter, vor allem im Herbst und im Winter.
Wo war ihr da in Dänemark?
Wir waren da
in Kopenhagen?
Nein, waren wir nicht, ich war noch nie auf Seeland, ich war immer nur Jütland.
Aha.
Und da waren wir in Sønderby, glaube ich. Und es war ein richtig besonders scheiß Tag, so mit Regen und noch grauer als sonst. Und dann haben wir gesagt, ey, wir machen heute gar nichts, wir haben die komplette Special Edition von Herr der Ringe dabei.
Mhm.
Und dann haben wir quasi nach dem Frühstück um 19 Uhr den ersten Teil eingelegt. Aber
war nach dem Frühstück um 19 Uhr?
Um 19 Uhr herum.
Okay, alles klar.
Um 9, zwischen 9 und 10 Uhr herum, erste DVD eingelegt und dann halt diese, immer mit Special Edition, die ja nochmal irgendwie gefühlt eine Stunde länger ist als der normale Kinofilm. Und da haben wir dann quasi Teil 1 geguckt, also gefrühstückt, Teil 1 geguckt, Mittagessen Teil 2 geguckt, Abendessen Teil 3. Es war einer der schönsten Urlaubstage. Nur in Schlonsklamotten und einfach draußen geregnet halt, ne?
Ja.
Und es war mega gut. Und deswegen ist Herr der Ringe eigentlich noch mehr in my heart, ne? Aber wie gesagt, Harry Potter kenne ich nur den allerersten Teil.
Das ist krass. Also,
ich möchte Harry Potter nicht unrecht tun.
Der Max hat ja, ich finde auch einfach nicht, dass man das vergleichen muss. Das ist
geht ja nicht.
Aber es ist natürlich, ähneln sich auch, also wir wissen alle, die Story von Herr der Ringe gibt schon länger. Das ist klar, aber Harry Potter sind super Filme und wenn dir das gefällt, kannst du natürlich danach auch meistens direkt Herr der Ringe glotzen, der schon ein bisschen, würde ich sagen, gruseliger ist als Harry Potter und ach, keine Ahnung, ich mochte beides sehr, sehr gerne und habe das jetzt endlich mal gemacht. Ich bin irgendwann, kennst du das, wenn du so irgendwann so wie so eine Erleuchtung hast und sagst so, weißt du was, ich glotze jetzt endlich mal Herr der Ringe. Mhm. Weil ich habe die mit 11 oder so einmal geschaut, als sie rausgekommen sind und weil mein Vater das komplett abgefeiert hat und hast halt neben dran gesessen, hast dir das angeschaut und fandst es auch irgendwie cool, das zu gucken, weil der dachte, ey, ich bin doch voll jung, darf das schon alles schauen.
Ja.
Aber es hat mich damals nicht nachhaltig geprägt und mir war das damals auch schon alles zu lang. Mir hat das viel zu lange gedauert. Und ich muss sagen, mittlerweile fand ich das überhaupt nicht mehr schlimm, dass die so lang sind, weil du klotzt Serien ja, also ich meine, ich habe dann halt einfach irgendwann Stopp gedrückt, immer so nach 1,5 Stunden und dann habe ich irgendwas gemacht, dann habe ich halt abends weitergeschaut, dann war ich arbeiten, dann habe ich morgens vor der Arbeit eine halbe Stunde geschaut oder eine Stunde und so habe ich da jetzt irgendwie über mehrere Tage Herr der Ringe durchgebinged. Die Hobbit-Teile haben mir sehr, sehr viele Leute gesagt, dass sie nicht gut sind und dass ich die weglassen soll. Jetzt lasse ich die wohl weg erstmal.
Okay.
Ja.
Ist natürlich immer auch so die eigene Einschätzung, ne? Also die eigenes Gefühl. So. Du hast mir letztens was geschickt. Wanderlust hast du mir geschickt. Was, das guckst du gerade auf Netflix.
Habe ich gestern Abend beendet.
Um was geht's denn da? Ich weiß gar nichts darüber.
Also in Wanderlust, was ja so ein neumodisches Wort ist, habe ich das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob das
das bedeutet auch Lust auf Wandern.
Ich glaube auch so was zu erleben und irgendwie sowas. Also es gibt einen Film, der heißt Wanderlust.
Ja, ja, ja.
Der spielt mit Paul Rudd. Da gibt's diese, und wie heißt die Ex? Jennifer Aniston von Brad Pitt. Die kommen quasi an irgendwo auf dem, fahren glaube ich durch die Prärie, kommen an in so einem Haus, merken, was geht denn hier ab. Und da findet so ein Sex Kult statt.
Ja, ja, ja.
Und die waren so, okay, nice, lass uns hier reingehen. So, und dann beschließen sie quasi beide, dass sie jetzt an diesem Tag quasi jetzt darf jeder mal ficken, so, ne, mit irgendjemanden. Und sie lässt sich halt direkt wegrattern von irgendeinem und er geht dann quasi so rein in diese, in dieses Haus und trifft eine, die mit ihm schlafen will, die auch wahnsinnig gut aussieht.
Ja.
Und er ist so nervös, ne. Und dann geht er quasi so kurz, dann sagt er so, okay, ich geh mal kurz auf Toilette. Und dann gibt's diesen Spiegelmoment, wo er so in den Spiegel schaut und sagt so, okay. Okay, let's fuck her. Und dann hält er so einen Dialog. Irgendwie so, my erection selection. Und hält so einen Dialog mit sich selbst. Und ey Leute, wirklich, guckt euch das an auf YouTube. Wanderlust, keine Ahnung, Mirror, was auch immer er da alles erzählt. Ich hab mich so weggepisst, so.
Ja.
My dick, suck my dick. Ey, wirklich, das ist eines der besten Paul Rudd-Szenen überhaupt.
Ja, okay,
unfassbar.
Muss ich mir fetzen, muss
okay,
ich mir
genau.
Angucken.
Und dann gab's halt, irgendwie hab ich gesehen, okay, die Serie heißt Wanderlust. Und ich bin irgendwie so ein bisschen negativ belastet, was den Begriff, diese Begrifflichkeit angeht, weil ich sehe das ständig unter irgendwelchen so Travel-Bloggern.
Ja.
Also sehe ich so Hashtag Wanderlust und bin so, oh Leute, ist gut jetzt. Weißt du, wir haben es begriffen. Vielleicht heißt das auch so Fernweg, glaube ich, heißt das auch so ein bisschen.
Mhm.
Also ich bin mir nicht ganz sicher. Naja, oder die Sehnsucht nach etwas Unbekannten oder irgendwie sowas.
Ja, weil es sind ja auch Wanderlust, ne?
Ja.
Also vielleicht ist es ja auch ein Wort wie Kindergarten.
Ja, es ist so ähnlich. Ne? Es steht übrigens auch in jeder Folge am Anfang nochmal definiert da. Seht ihr, wie gut und aufmerksam ich immer das Intro gucke. Aber guckt euch einfach die Serie an.
Ja.
In der Serie sieht man quasi ein Pärchen. Ich würde sagen, die sind über 40. Es ist eine sehr attraktive Frau und ein sehr attraktiver Mann. Und er ist zum Beispiel, er ist Lehrer an der Schule, seine Frau ist Therapeutin. Sie haben, glaube ich, 3 Kinder. Das eine Kind wohnt in Amsterdam und kommt dann irgendwann in der 2. Folge zurück. Der eine Junge wohnt zu Hause, entdeckt gerade selbst so ein bisschen seine Sexualität. Hat zum Beispiel eine beste Freundin, mit der er immer darüber redet und keine Ahnung, er hatte ja noch nie sein erstes Mal und trifft zum Beispiel ein Mädchen, das auch so Literatur interessiert ist wie er, in der Bücherei, quatscht sie an auf das Buch, was sie in der Hand hat und sie wirkt halt super abgehoben, weil sie ist viel zu schön für ihn. Ja. Nee, nicht viel zu schön für ihn, er hat was, Männer müssen ja auch nicht schön sein, das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, bei, es ist so, wir haben dieses große Glück, wie geil ist die Schwulenszene eigentlich, denke ich mir dann immer, wir haben dieses große Glück, dass, dass Frauen, habe ich das Gefühl, nicht so oberflächlich sind, wie Kerle oft. Er spricht sie an und sie reagiert, glaube ich, erst so ein bisschen so von wegen, ja, was willst du von mir? Aber sieht dann so ein bisschen, was bei ihm los ist und dann holt er sich immer Tipps bei seiner besten Freundin, was er denn machen kann, um bei der schönen Frau zu landen. Gleichzeitig ist es so, dass man wohl merkt, dass dieses Pärchen, also die Eltern der Kinder, so ein bisschen, die in so einem Kleinstadt, Vorstadt-Idyll wohnen, in einem echt wunderschön eingerichteten Haus, sieht aus wie eine IKEA-Werbung, dass die so ein bisschen an einem Punkt in ihrer Beziehung angelangt sind, wo die sexuelle Stagnation so sich so ein bisschen breit macht. Ja. Man ist irgendwie gelangweilt voneinander und das ist was glaube ich jeder aus irgendeiner Beziehung schon mal kennt, wenn es einfach so eingerostet ist. Ja. Und wenn man das Gefühl hat, ey, jetzt muss irgendwie mal, keine Ahnung, jetzt muss doch mal was passieren. So waren wir doch von einem, also früher haben wir doch auch gefickt wie die Schweine. So, ja. Was ist denn jetzt eigentlich gerade los? Ja. Sie sind genervt, er will mit ihr schlafen, sie blockt ab, weil sie hatte einen Unfall und sie ist auch körperlich nicht so ganz fit gewesen, die Frau.
Besteht nur noch aus einem Torso.
Sie hatte einen Unfall und er ist ja Lehrer an der Schule und eine Kollegin zum Beispiel springt das Auto nicht richtig an, er fährt sie nach Hause, sind patschnass, kommen nach Hause zu ihr, sie zündet einen Joint an, sie rauchen den gemeinsam, sie sind mega high, es läuft gute Musik, sie kommen sich näher und sie ficken miteinander.
Okay.
Er betrügt also seine Frau.
Ja, ja.
Gleichzeitig allerdings ist sie im Schwimmen, beim Schwimmen hier bei der Gymnastik wegen ihrer Verletzung,
ja.
Trifft dort einen wahnsinnig attraktiven Mann, der ihr so ein bisschen Honig ums Maul schmiert und sie so ein bisschen, so ein bisschen betüttelt halt einfach. Sie lässt sich drauf ein, steht im Regen, er nimmt sie mit nach Hause, fährt sie zu sich nach Hause, sie zeigt ihm quasi seine ihr Gartenhäuschen, was zum Therapieraum umgebaut wurde.
Mhm.
Holt sie ihm einen runter.
Ja.
Klar, dann liegen beide abends im Bett und er sagt, ich hab dich betrogen, es tut mir so leid, ich hab heute meine Kollegin gefickt, so. Und dann sagt sie so, ich hab heute jemandem einen runtergeholt. Und dann überlegen sie, dann kommen sie und dann dieses ganze Gespräch ist genial, ja. Wie sie dann irgendwann sich entschließen, dieses Ego abzulegen und diese Angst abzulegen und dann zu sagen, wir versuchen eine offene Beziehung zu führen.
Ja,
wie sie das auch versuchen, den Kindern zu vermitteln, wie sie damit umgehen, wenn sie jemanden kennenlernen, wie der Austausch ist mit dem Partner, was das mit der Beziehung macht, dass sie diese offene Beziehung führen und natürlich auch die Problematik, die dann kommt automatisch, wenn man vielleicht anfängt, viel Zeit mit jemandem zu verbringen, den man toll findet, weil in der Regel fickt man Leute, die man toll findet.
Ja.
Was natürlich auch oft passieren kann, ist, dass man sich dann vielleicht ein bisschen in die Person verliebt.
Ja.
So, weil wenn man sich sehr, sehr nahe ist, so, dann da kann schon was passieren.
Ich finde, das ist so, ich finde so, bei einem Gedanken an eine offene Beziehung, finde ich halt, das ist so the worst case eigentlich.
Ja,
ne?
Genau.
Weil Sex ist Sex und Körper ist Körper, aber was ist, wenn Emotionen ins Spiel kommen?
Ja.
Dann hängst du in der Scheiße. Mhm. Dann hast du richtig Scheiße an der Hacke, würde ich mal sagen.
Nebenbei erfährt man auch noch, dass die Beziehung der Nachbarsfamilie irgendwie zerrüttet ist.
Ja.
Die Frau fängt an, wahnsinnig viel sich auf Backen zu konzentrieren. So. Der Mann zieht aus.
Also auf Backen, wie Kuchen backen.
Ja, genau.
Ich dachte gerade Arschbacken oder so.
Nee. Der Mann von ihr muss bei seinem Kumpel pennen, es ist alles wahnsinnig anstrengend. Die beiden denken gerade, sie erleben ihre Sexualität neu. Es geht so abgefahren ab, dass die dann irgendwann sagen, okay, jeder nimmt sein aktuelles Fick-Date mal mit und wir machen ein Vierer-Date.
Ja.
Und sind total euphorisiert davon, wie modern sie quasi leben.
Ja.
Und vergessen sich so ein bisschen selbst in der ganzen Geschichte. Dann wird noch so ein bisschen die Geschichte erzählt von dem Sohn, wie der damit klarkommt, wie er seine beste Freundin auf einmal kennenlernt, weil er sich Kuss Training bei ihr holt für sein eigentliches Date.
Ja.
Und wie auf einmal die Tochter aus Amsterdam zurückkommt, weil Schluss ist mit ihrem Freund, nein, oder mit ihrer Freundin, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube genau, sie ist lesbisch.
Mhm.
Dann auf einmal mit der Nachbarin, die so gerne backt, so ja. ein bisschen anbandelt, die ja, aber so alt ist wie ihre Mutter. Und es ist wirklich alles wahnsinnig, wahnsinnig gut erzählt. Es ist unfassbar liebevoll, also unfassbar liebevoll erzählte Geschichte. Jeder Charakter, du kannst dich mit jedem eigentlich identifizieren. Es ist sehr, sehr intensiv. Es gibt eine Folge, das ist die Folge Nummer 5. Es gibt nur 6 Folgen. Jede Folge dauert eine Stunde. Also es ist nicht ohne. Die Folge 5 ist wahnsinnig krass, weil du siehst eigentlich die ganze Folge nur aus Sicht einer Therapiesitzung.
Mhm.
Sie sitzt, die Therapeutin, also die Mutter,
ja.
Sitzt bei ihrer Therapeutin
ja.
und erzählt ihr einfach nur und erzählt ihr. Und die Therapeutin stellt Fragen und meistens, was viele Therapeuten so machen, hört sie eigentlich nur zu. Und finde ich, also das ist Oscar-reif geschauspielert.
Ja.
Es ist vom Cast her unfassbar besetzt. Der Soundtrack-Sänger ist unglaublich gut.
Ja.
Alles. Ich liebe diese Serie. Es ist eine britische Serie. Wie gesagt, es gibt 6 Folgen auf Netflix. Es heißt Wanderlust oder Wanderlust. Jede Folge dauert eine Stunde. Ich habe gerade mal auf IMDb geschaut. Da hat es ein Rating, User-Rating von 6,8. Das finde ich absolut nicht gerechtfertigt. Mittlerweile habe ich das Gefühl, vielleicht ist mein Geschmack nicht mehr der Geschmack des Feuilletons oder der Masse. wann habe ich euch verloren, frage ich mich.
Ja.
Aber ich bin hin und weg von dieser Serie. Also ich habe auch, glaube ich, auf Instagram 20 Mal gepostet und auf Twitter und jeden angeschrieben und habe gesagt, guckt dir diese Serie an, weil ich ganz, ganz stark davon überzeugt bin, dass er euch gefallen wird. Ich glaube, dir wird sie sehr gefallen.
Ja.
Es ist eine wahnsinnig moderne Geschichte. Sie ist unfassbar gut erzählt. Sie ist sehr gut gefilmt. Sie ist so intensiv. Es gibt diese eine Situation, Ende der 5. Folge, da kommt sie nach Hause von der Therapiesitzung, steht am Bücherregal, ihr Mann kommt nach Hause gerade, sie schauen sich einfach nur an und sagen, hi, kriegst du fast einen Herzinfarkt. Das ist, also es ist wirklich unfassbar gut
gemacht. Werde ich mir mal fetzen. Gemacht. Muss ich mir mal angucken, ja.
Ja.
Weil ich treibe quasi so, ich bin gerade momentan so extrem uninspiriert, was sowas angeht und deswegen, ich gucke mir immer dieselbe Scheiße irgendwie an.
Ja.
Was habe ich denn letztens wieder geguckt zum Beispiel?
Das Witzige ist, ich weiß genau, was du meinst. Ich war genau an diesem
immer
Punkt.
Immer in so einem Safe Space,
ja,
in so einem filmischen
Safe
Space.
Ja, ich war genau an diesem Punkt vor, da war ich auch, da hatte ich mich mit Max im Podcast so gestritten deswegen, dass ich, dass wir den Podcast nicht rausgebracht haben. Also das heißt gestritten, aber ich war so, ey, ich finde einfach gerade nichts geil, ich finde irgendwie ja. alles, so, es ja. ist einfach nur noch ein Brei und es wird ja. rausgehauen und so. Und das sind, und dann habe ich ja der Ringe geschaut, da habe ich mich zum ersten Mal wieder rausgewagt aus meinem Modern Family Schwulst.
Ja,
so,
ja.
weil ich einfach nur noch so gesagt habe, ich glotze nur noch Modern Family, weil er weiß, was ich hab, so.
Ja, ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, komm, scheiß drauf, hab Herr der Ringe geguckt und dann gehe ich auf Netflix und sehe Wanderlust und bin so, oh Gott, das wird bestimmt so eine peinliche. Und da war ich schon so, das klicke ich jetzt an und weiß, dass ich es hassen werde, aber dann habe ich wenigstens was zu erzählen.
Ja.
Und klicke das an und bin so nach 20 Minuten bin ich so, oh.
Voll hooked.
Ja, ey, so richtig so, oh.
Ja, ja. Jemand, der mich versteht.
Ja, ey, ja. es ist so, ich habe ja immer bei Master of None gesagt, das ist, als ob man mir in die ganz tief in die Seele schaut und daraus eine Serie macht. Ganz so krass ist es bei Wanderlust natürlich nicht, weil die Story einer offenen Beziehung, das habe ich nie durchlebt, aber vor allem eine Ehe. Du bist ja seit Jahren verheiratet. Und das, also was ich so krass finde ist, du musst dich so frei machen von Stolz, von Ego, von diesem ganzen, auch dieses Besitz. Was sagt er, was wird in der höchsten Eisenbahn? Besitz ist das dunkelste Gefängnis, glaube ich.
Ich weiß, dass Besitzen
das dunkelste Gefängnis ist. Ja, genau. Ich weiß, dass Besitzen das dunkelste Gefängnis ist. Und das musst du alles ablegen. Und dann nur dann kannst du dich auf sowas einlassen. Aber du musst... Es ist halt einfach nur körperlich und es ist nicht so leicht. Ich glaube, dass es deinen Charakter wahnsinnig stärken kann, weil du erlebst neue Sachen, du gehst auf Dates, du gehst vielleicht auf ja. Konzerte mit ja. irgendjemand anderem und so. Ich glaube, dass du dich weiterentwickelst extrem, aber dass es in der Beziehung schon schadet, weil natürlich diese, ja, die Besonderheit eurer, oder ich finde dieses, du verwässerst so, dieses ganze, durch dieses sexuelle, aber das Problem ist auch, das ist so eine religiöse Scheiße eigentlich mit diesem ganzen, ich darf nur mit einem Partner und mit dem bis ans Lebensende. Ja. Das ist eigentlich, das sind so Dogmen, die haben wir von
Weißt du, wo die herkommen? Die kamen von, keine Ahnung, 1705 oder ja. sowas, wo einfach ein Hof zum Hof gekommen ist und man jemanden gebraucht hat, um einfach zu überleben.
Ja.
Also das Konzept Ehe ist für mich eh gescheitert. Also ja. hiermit ist offiziell Konzept Ehe gescheitert.
Ja, ja, und es ist halt so, eigentlich ist der Grund, warum wir alle in so Beziehungen leben und sagen so, ey, und nur ich darf mit ihr schlafen und sonst keiner. Das sind Ängste in uns, das ist Ego, das ist Stolz, das sind wirklich unsere uncoolsten Charakterzüge.
Ja.
Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass es für mich nicht möglich wäre, eine offene Beziehung zu führen mit einer Frau, die sagt so, ey, hör zu, ich liebe dich, aber ich will mit anderen Männern schlafen.
Ja.
Das würde mich kränken. So, es würde mich kränken, weil ich nicht genug Selbstbewusstsein vielleicht dafür habe. Oder weil mir da irgendwas fehlt, was ich noch nicht ablegen kann.
Auf der anderen Seite finde ich es halt so krass, dass Leute dann auch, dass damit so völlig super relaxed mit umgehen. Also auch in einen Swingerclub oder sowas gehen halt, ne? Die gehen halt zusammen bumsen, wie andere Leute squashen gehen oder.
Ja, und die erzählen sich danach noch, ey, der hatte wirklich, nimm deinen Schwanz mal zwei. So groß war der und er hat mich wirklich.
Ja.
Wenn du mich so. Manchmal hast du doch so 3 Minuten, wo du mich richtig gut fixst, hat er 40 Minuten lang gemacht.
Aber da gibt's halt Leute, die gehen da völlig relaxed dran.
Ja.
Ne? Also das ist etwas, was mich total fasziniert.
Ja, ist die Frage, beneide ich das oder glaube ich, die sind alle emotional verkümmert? Weißt du, wie ich meine? Mhm. Kommst du jetzt und stellst mir den Stab richtig ein? Dankeschön. Ja, schraub da beim Ständer rum, der Stecker.
Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Ja.
Also, vielleicht ist es, vielleicht sollten wir einfach mal saunieren gehen, gemeinsam.
Haben wir schon gemacht, Schenker.
Stimmt, wir haben schon sauniert, ja.
Aber es ist halt, ja, also ich denke da viel drüber nach in letzter Zeit und früher war ich so, oh Gott, was für Krüppel sowas machen und wie emotional verkümmert die sein müssen. Und mittlerweile glaube ich, Ist es eine
Befreiung vielleicht?
Ist es eine Befreiung vielleicht, ja. Also wenn du das alles ablegen kannst, dieser ganze Ego-Scheißdreck und dieser ganze Stolz, dieser Mist, den dir irgendjemand mal eingeredet hat, was wahnsinnig wichtig ist für dich als Mann. Du musst stolz sein, du musst selbstbewusst sein, so du bist der Mann, also du ernährst die Familie, du bist der, weißt du, was ich meine?
Ja,
dieses ganze dieses ganze Affengehabe. Wenn du das alles ablegen kannst, ist es doch eigentlich eine Befreiung.
Ja, aber der Mann muss ernähren, das ist ja auch 1705, ne? Also.
Aber das ist, Stengel, ich sag dir ganz ehrlich, guck dich um draußen, jeder, der so ein dickes Auto fährt, fährt dieses dicke Auto, weil er irgendwann diesen Instinkt eingepflanzt bekommen hat, dass er, wenn er ein dickes Auto fährt, damit zeigt, dass er genug Kohle hat, um eine Frau oder eine Familie zu ernähren. Und was dann auch bei den Frauen, bei denen das triggert, ist es genau dieser Instinkt. Die sind nämlich dann auch, weil die auch manche noch in diesem Denken sind, dass sie sagen, okay, ja, der scheint ein dickes Auto zu haben, dann denken die sich ja nicht, der hat ein dickes Auto, sondern unterbewusst denken sich, das ist ein Macher, der hat irgendwie diese, weißt du, was ich meine?
Ja.
Hat er sich dieses Auto erhasselt, so, dann schafft er es auch eine Familie durchzubringen und das ist immer glaube ich, ganz tief in einem drin sitzt, dass egal wie progressiv und weit man schon ist, in seinem Denken, glaube ich, es gibt viele Dinge, die werden nicht von heute auf morgen, du kannst dich nicht entscheiden, dazu anders zu denken, sondern du denkst einfach irgendwann anders. Du kannst dich zwar bemühen, anders zu denken, aber ich glaube, vieles geht nur über Generationen. Da müssen Leute wegsterben.
Ja.
Was du jetzt denkst und was du machst und sagst, sind ja zwei verschiedene Sachen, was du innerlich fühlst. Also ich kann ja innerlich fühlen, dass mir das zwar schon noch wehtut mit meinem Ego, mit meinem Stolz und so weiter, aber eine offene Beziehung, wenn ich das jetzt hier laut ausspreche, eine offene Beziehung, eigentlich wahrscheinlich ist es eine Befreiung, wenn man sagt, ich kann mich davon frei machen, von all diesen Ängsten etc. pp. Und ich sage das jetzt vielleicht und dann erzähle ich das vielleicht zu meinem Kind. Obwohl ich monogam lebe, aber erzähle das vielleicht meinem Kind und dann wächst mein Kind schon mit anderen Werten auf. Und so kann mein Kind vielleicht schon mit einem anderen Mindset in die Welt gehen und hat vielleicht gibt es in 2, 3 Generationen in meiner Familie, falls irgendwann eine Frau sich dazu entschließt, mit mir ein Kind zu haben, vielleicht habe ich dann jemanden da, der all diese Ängste gar nicht mehr hat. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber es gibt ja verschiedene Settings auch. Ne? Ja. Jetzt stell dir doch mal vor, du hast jetzt aber auch 2 Kinder am Start. Du hast eine Frau, du hast 2 Kinder am Start. Wie cool ist da noch? Oder meinst du, packst es nochmal, eine offene Beziehung zu machen? Weißt du, wie ich meine? Auch so mit diesem ganzen Gedanken hinten dran, mit den Kids und so weiter. Ja,
wie gesagt, ist für mich keine Option. Ist für mich keine Option. Ich krieg diese Ängste. Ja. Also ich will.
Ja, du musst, dann bleib dabei. Du musst dich, es ist ja nicht so, dass du dich dafür entscheiden müsstest.
Nein,
irgendwie,
nee,
sondern
überhaupt nicht.
Sagen, ey, das ist mein Setting, das ist mein Mindset.
Ich frage mich nur,
und
was
gut
ist für deinen Charakter? Also was, wie, guck mal, wir haben jetzt alle eine wahnsinnig aufregende Zeit. Ist alles witzig, alles cool. So, jetzt gehen wir mal 20 Jahre nach vorne.
Ja.
Wir sind alle älter.
Ja.
Und auf einmal merkst du, Leute ziehen sich zurück. Leute kesseln sich ein.
Ja.
So, weil irgendwann, ich habe das schon bei meinen Eltern gesehen. So, ich finde das wahnsinnig schlimm. Ich gucke mir meine Eltern an und ich sehe, die schreiben mir zum Beispiel total oft und sagen, melde dich doch mal. Und ich sage, ich habe keine Zeit,
Ja,
und was
ich mir eigentlich
denke ist, warum habt ihr eigentlich so viel Zeit? Warum hockt ihr eigentlich so viel zu Hause? Warum besteht 90% eures Tages, warum 90% des Tages ist für andere was zu tun? 60% des Tages musst du arbeiten, 30% des Tages kümmerst du dich um deinen scheiß Hund, um deine scheiß Frau, um deinen scheiß Garten oder sonst irgendwas.
Ja.
Aber wo bleibst du? So.
Ja.
Und dann bist du zu Hause und dann guckst du abends noch eine Serie oder einen Film und dann pennst du. Und dann geht nächsten Tag der gleiche Scheiß wieder los. Und warum hört man auf? Ist auch, neulich hat der Tim mir erzählt, dass er total oft gefragt wird, warum man so auf Feiern geht. Er ist ja schon 30. Und dann sage ich mir, warum hört man überhaupt auf, irgendwann feiern zu gehen? Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Ist es irgendwie...
Hat er gesagt?
Ja.
Dass er jetzt aufhört, feiern zu gehen,
wenn
er 30
ist? Nein,
er
wird total oft gefragt,
ja,
warum gehst du eigentlich noch so auf Feiern mit 30 Jahren? Und ich denke so, ey, was ist euer scheiß Problem?
Ey, Leute, was ist denn los?
Ey, und das macht, und da denke ich mir so...
Was ist denn das für eine Langweiler-Generation, die danach kommt? Jetzt mal ganz im Ernst da draußen, ohne Scheiß.
Und ich denke mir so, was will ich denn sein mit 40 oder mit 45 oder mit 50? Will ich so sein wie mein Vater, der wirklich, ich glaube, keine Freunde hat?
Mhm.
Beide. Ich habe zwei, also ich habe einen Stiefvater und ich habe einen Vater. Und ich würde behaupten, mein Vater, die haben beide so, mein Stiefvater war, und meine Mutter haben sich getrennt vor kurzem. Und das war auch nicht leicht. Und da ist mir aufgefallen, ich glaube, dass der gerade nicht so viele Leute hat. Weißt du, wie ich meine?
Mhm,
ich wäre gerne mehr da für ihn,
aber
ich habe keine Zeit.
Ja.
Und da denke ich mir so, guck mal, er hat so viel für uns getan, für die Familie getan, er hat sich so zurückgenommen,
über Jahre
zurückgenommen.
Ja.
Und jetzt ist er an einem Punkt im Leben und da steht er da mit nichts.
Ja, aber das ist ja die Sache auch, ne? Also musst du überlegen, er hat ja auch Zeit nicht verschwendet oder so, sondern er hat ja, es gab ja die ganze Zeit was zu tun, ob er euch großgezogen hat oder arbeiten und so weiter. Da denke ich mir halt, vielleicht so als anderes Beispiel, ich werde von vielleicht du auch, mir wird ja ständig gefragt, ey, hast du Bock heute zu kommen, hast du Bock das zu machen, ey, wir müssen mal was essen gehen und so weiter, und du sagst einmal ab, zweimal ab, dreimal ab, vielleicht wirst du auch irgendwann einfach nicht mehr gefragt und du bist nur on fire die ganze Zeit und am Machen und Tun und so weiter, und dann stehst du auf einmal da, hast irgendwie dein Boot in so einen halbwegs sicheren Hafen gebracht, so mit, ich sag jetzt mal finanziell, mit vielleicht einer Hütte, mit einer Wohnung und allem drum und dran, und auf einmal ist da halt, will keiner deine sturmfreie Wohnung so richtig stürmen halt, ne? Weil jeder hat dich tausendmal gefragt, was zu machen, und du hast immer abgesagt, und irgendwann wirst du halt nicht mehr gefragt einfach, ne?
Voll.
Vielleicht ist es ja auch ein Ding. Also das ist echt schwer zu sagen, aber mit 30, also ich merke das, ich werde nächstes Jahr 38, ich merke, dass meine Kondition ein bisschen nachlässt, so mittlerweile, ne? Auch wenn ich einen gesoffen habe oder sowas, ich brauche echt bestimmt 2 Tage, bis ich wieder bis der Akku wieder auf 100% ist, aber trotzdem habe ich Bock drauf, also trotzdem habe ich Bock, was zu machen.
Und hast du doch Bock, Leute kennenzulernen? Ich habe so Bock, Leute kennenzulernen.
Ja, natürlich, und es wird immer besser,
ja.
Also es wird immer besser eigentlich.
Ja, ne, bei mir auch, ich habe auch das Gefühl, es wird, weil ich finde, so mit 20, 21, oh, da sind so viele Leute noch so unsicher und das ist so anstrengend, mit Leuten zu reden, und du bist selbst so unsicher.
Ja.
Und es ist wirklich, jedes Mal ist es so eine Herausforderung und man ist so nervös und man wird irgendwo eingeladen. Oh, ich mache mir Gedanken darüber tagelang, wie das alles wird. Und umso älter ich werde, umso gelassener bin ich.
Ich denke einfach, da hat jeder sein eigenes Tempo. Es gibt Leute, die sind halt mit 19 nicht auf den Mund gefallen und können halt irgendwie krass schnacken und auf Leute zugehen. Bei anderen dauert es halt einfach, bis sie 35 sind oder wie sagen wir. Bei manchen passiert es auch nie, aber es hat einfach jeder sein eigenes Tempo und jeder seine eigene, seinen eigenen Safe Space und jeder sein eigenes Gefühl, wie er damit klarkommen muss. Mein Vater zum Beispiel ist jetzt Rentner und der war jetzt mit seiner Enkelin, war er jetzt irgendwie in München, da irgendwie so Appassionata, irgendwie mein Enkelin steht auf, meine Nichte in dem Fall. Steht total,
Enkelin.
Meine Enkelin. Ja, meine Nichte steht total auf, reitet halt und steht auf Pferde und alles. Und jetzt war er quasi mit daheim mit den alten Hennen quasi irgendwo in Deutschland irgendwo unterwegs. Jetzt macht er mit einem Gastronomie-Wirt verbannt irgendwie nach Sardinien und so. Also so, wie man es halt machen muss, ne?
Meine Oma ist auch krass, die war so in Tel Aviv jetzt und so.
Ja, ja, deine die Mesmelbrunn.
Die andere Oma.
Nee, die andere Oma, okay.
Ich habe noch eine andere Oma. Ja, ja, und die ist, als mein Opa gestorben ist vor 1,5 Jahren oder so, habe ich echt mir gedacht, oh nein, ey, die Arme. Und seitdem ist sie nur on Tour. Also es geht richtig ab. Und das finde ich auch richtig so.
Ja, weg, als Fatt, als Naus in die Welt. Genau. Als Machen.
Ey, man hat halt nur dieses eine Leben. Man muss echt, man muss es auspressen wie eine Orange.
Ja.
Oder
eine
Zitrone.
Ja. Zitrone wäre mir lieber. Ich mag Zitronen. Was habe ich denn so?
Kannst du Zitronen essen, ja?
Ja. Ohne Probleme. Krass. Ich kann die wirklich essen. Ja gut, ich sehe so, dass ich mich vor den Fernseher setze und jetzt mir eine Zitrone schäle oder so.
Ja.
Aber wenn ich jetzt irgendwas koche, zubereite, Salatbrühe mit Zitrone oder noch geiler Limetten, wenn ich irgendwas mit Limetten mache, dann schneide ich mir ein Stück raus und beiß da einfach rein und ich schaff's einfach normal, hoppla, ganz normal zu gucken.
Krass.
Ja. Was habe ich in letzter Zeit geguckt? Also wie gesagt, da sind wir irgendwie stehen geblieben und ausgeschweift. Ich bin ja so ein Typ, ich brauche immer einen Bezug zu einer Realität, also zu einem Ereignis, was wirklich, also beruht auf wahren Begebenheiten.
Hast du den Hühnerbomber geschaut?
Den habe ich geguckt, ja, den fand ich auch gut.
Glaube ich, okay.
Ja. Was ich, ist jetzt keine wahre Begebenheit, was ich jetzt letztens geguckt habe, also auch komplett durchgezogen habe, war sowas wie Bodyguard. Das war in Ordnung, aber auch nicht mehr.
Nee, mit Madonna.
Nee, du meinst mit Whitney Houston, aber Whitney es gibt eine, die haben sich ja gehasst, weißt du ja, ne?
Madonna,
Whitney Houston, ja, total, nein, bis aufs Blut. Gehasst, aber warte mal, Sekunde, ich glaube, es könnte auch Kevin Costner und Madonna gewesen sein, weil es gibt eine Szene, wo die sich irgendwie im Backstage kurz getroffen haben und die haben sich nur so kurz, hi, na, wie geht's irgendwie, und der andere, ja, ganz gut und so, und da gab es irgendwie die eine oder andere schnippische Bemerkung. Irgendwas über, ja, keine Ahnung, du hast ja jetzt deine Hauptdarstellerin für deinen Film und so ein Kram.
Ey,
weiß ich nicht, was genau. Auf jeden Fall, ich glaube, die mögen sich nicht so, Madonna und Kevin Costner. Und Madonnas Hass ging dann, glaube ich, auch Richtung Whitney Houston, weil die dann halt dann in diesem obererfolgreichen Film Bodyguard dann halt gespielt hat.
Ja.
Ja, jedenfalls, also die Serie, das war so eine britische Serie. Man hat so ein bisschen an House of Cards denken müssen, aber kommt halt nicht mit dem kleinen Finger dran.
Ja.
Und ich bin ja so ein, ich gucke ja alles in der deutschen Synchro, also nie Originalfassung, weil ich finde es total affig, Sachen in Originalsynchro zu gucken.
Ja.
Also in Originalton. Ich find's affig.
Echt?
Einfach.
Find's affig?
Mega affig. Also ich guck mir nie irgendwas in Englisch an oder sowas. Also das finde ich einfach
doof. Also Wanderlust habe ich jetzt auf Englisch gesehen mit deutschem Untertitel.
Ja, aber ich
mache das auch, um zu lernen.
Ja, ich kann ja ein gutes Englisch, das ist ja nicht das Problem.
Genau.
Nee, also ich find's Sachen im Original, ich finde es so eine affige Bosse von so Film-Nerds, oh, der originale Synchroton.
Ich hasse halt die Diskussion, finde ich Schwachsinn. Ich finde völlig okay, wenn jeder von mir aus kann machen, was er will, aber neulich habe ich auch gepostet, dass ich das mit Untertiteln schaue, habe ich direkt eine Mail bekommen, ey, warum hältst du das mit Untertiteln so voll anstrengend? Ich bin so alle doch euer Maul.
Ja, also ich finde, ich kann mich auf einen Film weniger konzentrieren, wenn ich es im Originalton gucke, weil ich kann zwar ein ganz gutes Englisch sprechen, aber ich muss trotzdem immer, es rattert die ganze Zeit im Hirn, du musst uns umwandeln und Wörter übersetzen, und ich komme dann jetzt noch rein, ich bin da mehr mit dem Übersetzen beschäftigt, als mich auf die Story einzulassen. Und ich finde halt auch, wir haben in Deutschland mitunter eine der besten Synchro-Kulturen überhaupt.
Ja,
ne?
Es ist Fakt, es ist absolut.
Also wirklich,
Fakt.
Also es ist
hier wirklich eine Kultur.
Ja.
Das muss man sagen, ja klar, da gibt's von Robert Hofmann, sorry, dass ich nochmal unterbreche, der hat da mal eine Reihe gemacht, glaube ich, da hat er mit Synchronsprechern sich unterhalten, das ist sehr, sehr interessant. Der Typ ist mir suspekt, weil er jeden Tag eine Instagram-Story macht, die losgeht mit heute neue Terrorfinster-Story. Das macht mich einfach nur wahnsinnig. Aber er macht tatsächlich sehr, sehr gute Arbeit. Robert Hofmann, ja.
Auf der anderen Seite, in den skandinavischen Ländern, unter anderem wird ja gar nichts synchronisiert, da gibt es ja nur Untertitel. Und die ganzen Kids und so, die sprechen halt schon von Anfang an ein sehr, sehr gutes Englisch.
Genau.
Und was natürlich auch auf die Popkultur und Musikkultur halt auswirkt.
Ja.
Ne? Die schreiben halt Texte auf Englisch einfach so, aus dem Ärmel geschüttelt. Nee, aber soll jeder den Film gucken, wie er Bock hat. Ich für meinen Teil finde es einfach total affig. Und auch ein bisschen schnöselig auch so. Ich gucke mir das nur so immer auf Originalton an. Und ich habe mal Inception, habe ich mal im O-Ton, also OMU gesehen quasi. Und der Film ist ja, jetzt nicht super komplex, aber man muss schon ein bisschen mitdenken am Ende dann mit diesen ganzen Traumschichten und so weiter. Den musste ich dann nochmal auf Deutsch gucken. Jedenfalls, aber jetzt bei dem Bodyguard waren die Synchro-Stimmen echt scheiße ausgewählt, ne? Also vor allem beim Hauptdarsteller, der klang echt wie, als hätte er seinen ersten Arbeitstag gehabt, ne? Also war eine kurzweilige, Das war, also wirklich, es war, klang so mega emotionslos.
Praktikant hat eine Hauptdarsteller gebaut.
Ja, aber so war es auch wirklich. Ansonsten, was ich geguckt habe, war, was ich gut fand, war zum Beispiel diese auch so eine Kurzserie oder beziehungsweise zehnteilig war Spuk in Hill House, den fand ich gut. Der hatte nämlich, also wie der Titel schon sagt, ist ein Horrorfilm. Horrorfilm. Und der hat es aber geschickt gemacht. Der hat, da ging es quasi um eine Familie, die in einem Horrorhaus gelebt hat, wo es gespukt hat. Und da hat dann quasi immer zwischen Rückblende und heute quasi hin und her geschaltet. Mhm. Also wo man gesehen, dass die Kids erwachsen sind und dann immer so mit sehr raffinierten Schnitten halt, wenn einer eine Tür aufgemacht hat, dann als Erwachsener, dann hat er auf einmal die Tür von damals sozusagen aufgemacht und zwar dann die Rückblende, was halt damals passiert ist. Ja. Und jeder der Figuren hat dann so von Folge zu Folge auch so sein sein Spotlight bekommen, so was diesem Kind damals so Schlimmes widerfahren ist in diesem Haus, was zu seiner weiteren Entwicklung beigetragen hat und so weiter. Also es hat mich auch sehr an Es erinnert, so in der Machart, aber an dem Fernsehfilm Es.
Okay, ich bin raus bei Horror, aber ich höre dir gerne zu. Also
bei Es fand ich zum Beispiel...
Das ist der Stephen King-Verfilmung, ne?
Ja, genau. Und da gab es schon...
Der Spinne.
Ja, beides.
Ja, okay.
Ohne viel vorwegzunehmen. Jedenfalls, dass der Fernsehfilm Es aus den 90er Jahren, der ist ja auch sehr, sehr gut, da spielt quasi die Handlung in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Mhm. Also gibt es auch immer so Rückblenden. Und so hat es Spuk auch gemacht. Mhm. Also das hat mir gut gefallen. Dann war viel Familiendrama dabei. Mhm. Nicht nur Horror, sondern auch quasi zwischenmenschliche Probleme. Mhm. Und es war einfach gut aufgezogen. Mhm. Und es war auch gruselig, weil das Problem ist bei, obwohl ich Horrorfilme mag, sind halt so diese Horrorfilmtechnik einfach begrenzt. Also so die Techniken, wie man jemanden erschreckt, wie man Grusel erzeugt, angefangen von flackernden Lichtern und...
Ich habe noch nie verstanden, warum man das gerne guckt.
Es ist auch so, ich glaube, bei einem Horrorfilm ist es etwas, wo du irgendwie in einer gewissen Art und Weise emotional krasser berührt wirst oder auf eine andere Art und Weise krass berührt wirst, wie als würdest du einen traurigen Film gucken oder einen Actionfilm.
Ja.
Weil wenn man erschreckt, dann bewegt man sich ja auch so ein bisschen, ne? Ja. So, man schreckt hoch. Und das ist etwas, was ein Actionfilm irgendwie, will mich nicht zu weit aus dem Fenster leben, jetzt nicht so bewirken kann.
Ja, schon, ja.
Du fieberst ja total ganz anders mit. Aber das Problem ist, du kannst halt viele Sachen auch schon mittlerweile so voraussehen. Jemand macht eine Schranktür auf, drin geknarzt hat. Natürlich steht keiner drin.
Sondern hinter einem dann.
Genau, sondern hinter einem. Oder er macht die Tür zu und es steht hinter der Tür, wo die Tür gerade noch offen war oder sowas. Ja, ne? Ja. Und da ist es echt schwierig für...
Der Klassiker, man schaut in den Spiegel, nichts passiert, wäscht sich kurz das Gesicht, schaut wieder hoch, nichts passiert, dreht sich um, wieder, dann Spiegel, auf einmal ist da jemand.
Oh. Ja, genau. Und das ist halt unheimlich schwierig für so einen Macher, das irgendwie, auch in Zukunft da irgendwie geile Sachen zu machen, ohne dass man es einfach so vorausschauend ist.
Ja.
Fand ich gut, dann habe ich... The Conjuring 2 möchte ich noch gucken. Mhm. Gibt es ja diese zwei Hauptdarsteller, also die Charaktere der Ed und Lorraine Warren, die gibt es ja auch in Wirklichkeit und die sind ja irgendwie gefragte Spezialisten auf dem Gebiet der Parapsychologie und auch paranormalen Aktivitäten und so weiter. Wobei da vielleicht auch viel, viel zusammengesponnen wird und es wahrscheinlich auch niemals so passiert ist, wie das dann in dem...
Hoffen wir es.
Ja, hoffen wir es, ganz ehrlich. Aber das ist etwas, wo es doch irgendwie richtige Menschen gibt. Es gibt richtige Schauplätze. Im Abspann gibt es dann richtige Bilder, auch von der Familie, um dem es bei Conjuring 1 ging. Und ich möchte den Conjuring 2 noch gucken, unbedingt. Und was habe ich in letzter Zeit geguckt? Wie gesagt, ich verpiss mich immer da so in meinen Safe Space. Ich habe jetzt in letzter Zeit auch so die Bosse, dass ich mir von bestimmten Filmen, die ich kenne, einfach nur gewisse Szenen angucke, die ich mag und dann weiterspringe. Das ist so dumm irgendwie.
Ja, so Best of.
Ja? Also ich mag zum Beispiel, den Film Arrival fand ich auch geil. Das sind alles Sachen, die kamen glaube ich, letztes Jahr oder vor 2 Jahren raus. So mit diesen Außerirdischen, die gelandet sind und müssen eine Kommunikation herstellen.
War ich im Kino, habe ich... Den Hype um Arrival habe ich nicht kapiert, sag ich dir ganz ehrlich.
Ja, das ist ein sehr ruhiger Film, ne? Das ist eigentlich ein...
Ich habe kein Problem mit einem ruhigen Film. Ich gucke auch gerne mal einen ruhigen Film. Oh Boy ist auch ein sehr ruhiger Film, liebe ich trotzdem.
Ja, ja.
Aber Nee, ich weiß nicht warum. Ich habe den Film. Also ich mochte vieles an dem Film. Also ich fand es schon irgendwie. Also wo die da vor dieser Wand stehen, wo dieses, wo die Außerirdischen hinten dran sind, das fand ich schon irgendwie alles mega krass. Aber ich habe nie verstanden, warum Leute gesagt haben, es ist der beste Film des Jahres.
Ja, das war er nicht.
Haben viele, der Christian Gönnt hat damals gesagt, das beste Film des Jahres.
Also ist ein gut, also ich müsste ich mal gucken, was in dem Jahr rausgekommen ist. Vielleicht kam ja auch nur Gülle in dem Jahr raus, das kann ja auch sein. Ich glaub, das war aber so. ich fand den Ansatz halt geil, weil der Film war halt einfach, es ging eigentlich um Kommunikation, um nichts anderes. Es ging eigentlich, ich mag diese wissenschaftlichen Aspekte an solchen Filmen. Ja. Einfach, wie die dann erklärt hat, okay, warum seid ihr hier auf der Erde, war so der einer der Sätze, ne? Und dann hat sie gesagt, erstmal muss dieser Außerirdische wissen, dass ich ihm eine Frage stelle.
Ja, ja.
Und dann muss er wissen, dass wir, dass das, wo er sich befindet, die Erde ist. Dann muss er wissen, dass ich nicht nur ihn frage, warum seid ihr auf der Erde, sondern ihr alle, die jetzt diese 12 Raumschiffe, die da gelandet sind. Und das finde ich halt geil. Ich finde es geil, wenn jemand so ganz einfache Dinge wie sich unterhalten so geil erklären kann. Und deswegen fand ich sowas wie Arrival ganz gut.
Ganz kurz, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, wer denn 2016 in dem Jahr, als Arrival rauskam, die Oscars dominiert hat.
Ja.
Bester Film war lächerlich, das war Spotlight. Hast du Spotlight gesehen?
Den fand ich gut, ja. Den fand ich wirklich saugut.
Aber der war doch nicht der beste Film, Alter.
Es war, ich muss ganz ehrlich sagen, es war ein besser, also vom Feeling her war es ein besser gemachter Fernsehfilm.
Dann gab's, ja, ne?
Aber es ist sauguter Film. Also
ja.
Sau,
trotzdem. Ja, genau, ja.
Unspektakulär,
ja,
sehr nüchtern.
Voll. Das hätte aber auch eine Netflix-Produktion sein können. Ja, also, jetzt nichts für ungut, aber das ist nicht kein Oscar, der darf nicht die Oscars gewinnen. Naja, gut, dann kam Leonardo DiCaprio als bester Hauptdarsteller in The Revenant. Absolut verständlich.
Geht in
Brie Larson, beste Hauptdarstellerin in Raum. Hast du Raum gesehen?
Nein.
Wahnsinnig,
nein.
Wahnsinnig emotionaler Film. Wahnsinnig gut. Es geht quasi um eine Frau, also es ist eine Buchverfilmung.
Ja.
Es geht um eine Frau, die quasi entführt wurde, als sie jung war, und ihr Entführer hat sie in Raum.
Habe ich angefangen zu gucken, da bin ich aber eingeschlafen, weil er war auch sehr ruhig, ne? Aber nicht, weil er schlecht war, sondern weil ich einfach, weil die Uhrzeit zu spät war, um den anzufangen.
Dann gibt's hier der Film, bester animierter Spielfilm, war Alles steht Kopf, der super war.
Ja.
Hast du gesehen?
Nee.
Auch wirklich richtig guter Film. Dann muss ich mal kurz. Ja, Danish Girl, anscheinend auch ein sehr guter Film, habe ich nicht gesehen, keine Ahnung. The Revenant, bla bla bla, gab es noch irgendwas? The Hateful Eight kam raus.
Bin ich eingepennt dabei?
Nee, bin ich.
Ich habe wahrscheinlich schon 100 Euro für Kauffilme oder Leihfilme ausgegeben, die ich alle nicht bis zum Schluss geguckt habe. Ich habe so
The
Probleme.
Big Short ist auch ein Scheißfilm.
Nein.
Was ein Rotzfilm.
Oh, mega geil. Liebe ich.
Wie dann immer diese Erklärungen kommen von diesen Stars und Selena Gomez und so.
Ja, ja. Und der Typ, der dich umgebracht hat, der Koch.
Ach, stimmt, ja.
Ja, jetzt findest du ihn gut, hm? Ja. Ich fand den Film super, auch wenn ich ihn nicht verstanden habe. Aber den fand ich geil.
Wahnsinnig viele Oscars für Mad Max Fury Road, habe ich immer noch nicht gesehen.
Hat er Oscars gekriegt?
Boah, viele.
Diese Scheiße.
Bestes Schnitt,
ich
hab bestes
Szenenbild. Ich habe ausgeschaltet, das war nach 5 Minuten, als so dicke Mummies da saßen und haben irgendwie Milch abgezapft bekommen von der Brust, da habe ich ausgeschaltet. Da gesagt, nee, Tom Hardy, ich mag dich, aber ich mochte dich in Revenant mehr.
Ja, er war auf jeden Fall, Arrival war nicht der fucking beste Film, ey, gürnt. Naja, also für mich war halt, glaube ich, in dem Jahr Revenant dann anscheinend der beste Film.
Ja, ja. Ich fand, da finde ich diese... Ich meine, der Leonardo DiCaprio hat ja schon war ja schon auf mehreren Oscar-Listen sozusagen, genau, ja, auf mehreren Nominierungen. Und ich finde es so krass, dass er sich halt von einem Bären erst zerfleischen lassen musste, um halt irgendwie, kriege ich jetzt meinen scheiß Oscar. Ja,
was soll ich noch alles machen?
Ja, da gibt's ein schönes GIF, wo du Leonardo DiCaprio irgendwie siehst, wie er so einem Oscar hinterher kriecht,
ja.
Und immer so, dieses GIF ändert immer so die Verkleidung, so erst wie er quasi auf der Titanic, so auf einer Planke treibt,
ja.
dann so, ich weiß nicht, ich kenne jetzt die ganzen Filme halt nicht, wo er als Oscar-Kandidat dann irgendwie wahrscheinlich in einem Anzug, Inception und so weiter, und am Ende, wo er dann gekriegt hat, kann er den Oscar auch anfassen, da hängt ein Bär hinten dran, weißt du, wie es so.
Ja, also man muss sagen, Leonardo DiCaprio, einer der wenigen, die als sehr junge Menschen schon sehr erfolgreich waren und immer richtig gute Filme abgeliefert haben. Immer unfassbare Filme abgeliefert haben.
Also eigentlich nie ein Schrottfilm dabei, oder? Da müssen wir mal durchgucken. Wahrscheinlich auch mal ein bisschen was Schwächeres.
Warte, ich guck mal gerne rein.
Ich finde schon, der Leonardo DiCaprio hätte bei Gilbert Grape schon einen Oscar hinten und vorne reingeschoben bekommen. Wirklich, da war er genial. Und da war er, keine Ahnung, 12.
Den habe ich nicht gesehen, tatsächlich.
Wirklich, nee, super Film mit Johnny Depp aus den 90ern.
So, wo haben wir es denn hier?
Und ich glaube auch mit Juliette Lewis.
Also, 91, wo fange ich an? Okay, Gilbert Grape hast du gesagt. The Foot, denn das ist ein Kurzfilm. Schneller als der Tod, kenne ich nicht. Jim Carroll in den Straßen von New York.
Sauguter Film.
Total Eclipse, die Affäre von Rimbaud und Verlaine.
Nie gehört.
Don's Plum.
Nie gehört.
William Shakespeare's Romeo und Julia, den habe ich nicht gesehen.
Oh, der ist schwierig. Kennst du da die also der Film wird quasi mit den, also die spielen quasi in den 90ern, alles so MTV-Look, aber die sprechen wie in dem Roman so.
Ja, okay.
Scherge, reiche mir mein Schwert. Ja, okay, ne? Und haben halt Hawaii-Hemden an, fahren im Cadillac rum. Ne?
Ja. Dann Marvins Töchter, habe ich auch nicht gesehen, und dann geht's los, ab dann war ich dabei, Titanic, unfassbarer Film.
Guter Film, ja.
Unfassbarer Film. Das Problem an Titanic ist oft, dass es dieses, dass es so ein Hausfrauenfilm ist, und deswegen mögen den viele nicht, aber der ist einfach unfassbar gut.
Aber hat sich auch jeder Schauspieler davon emanzipiert, ne? Also Leonardo DiCaprio, es wurde keiner zum ewigen Luke Skywalker sozusagen.
Ja, ja,
ne?
Ja, das stimmt.
Also auch die Kate Blanchett war das?
Nee, Kate Winslet.
Kate Winslet. Und die haben sich halt auch mega emanzipiert, ne? Also
Der Mann in der eisernen Maske.
Ja, mittelmäßig.
Ja, genau. Celebrity, schön reich, berühmt, kenne ich jetzt auch nicht. Dann kam The Beach raus, war ein riesiges Thema, fand ich jetzt auch keinen krassen Film. Und dann geht's los mit Gangs of New York, der unfassbar war.
Ja.
Catch Me If You Can.
Auch geil, habe ich das letztes geguckt, mit Tom Hanks. Super gut. Auch wahre Begebenheit.
Ja, genau. Geiler Film. Aviator war auch gut. Departed und der Feind war unglaublich. Blood Diamond auch.
Ja.
Der Mann, der niemals lebte, der war nicht so gut. Ich glaube, den habe ich mal gesehen, den fand ich nicht so geil. Zeiten des Aufruhrs. Weiß ich jetzt nicht mehr. Und dann kam Shutter Island, Inception, J. Edgar, der nicht gut war.
Fandst du nicht?
Nee,
ich fand den okay.
Fand ich nicht gut. Django Unchained, der krass war. Der
Super.
Große Gatsby, der hatte auch voll seinen eigenen Charme.
Oh, den habe ich ausgeschaltet. Der war mir zu drüber.
Nee, ich fand den irgendwie, ich mochte das. The Wolf, wo es hier dieses bescheuerte Meme gibt, wo er das Cocktailglas hochhält.
Yep.
The Wolf of Wall Street, ich fand
Super.
Geil.
Ich fand ihn richtig geil.
The Revenant, also der Typ ist schon einfach eine.
Und seit 2016 oder 2015 hat er tatsächlich keinen Film mehr gemacht? Seit 2 Jahre her. Also beziehungsweise seit 2015 The Revenant. Ja, ist halt so.
Lass mal kurz gucken, Daniel Day-Lewis.
Der hat 6 Filme gemacht und 5 Oscars abgeräumt.
Das sagt man ja immer, ne? Aber ich will mal gucken, wie viel er wirklich gemacht hat. Sunday, Bloody Sunday, Gandhi.
Ich sag 10 Filme.
Nee, es ist mehr. Gandhi, Mein wunderbarer Waschsalon, Zimmer mit Aussicht, das war aber alles noch von 1990, Nanu, Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, das ist doch ein Buch
weiß ich
unerträgliche nicht. Leichtigkeit, das habe ich gelesen.
Ja.
Stars and Bars, kenne ich nicht, Eversmile, New Jersey, Mein linker Fuß, Malefic, und dann geht's los mit Der letzte Mohikaner, Zeit der Unschuld, Im Namen des Vaters, Hexenjagd, Der Boxer, Gangs of New York, The Ballad of Jack and Rose, There Will Be Blood, Nein, Lincoln, Der seidene Faden. Der seidene Faden habe ich nicht gesehen. Das war so ein richtiger.
Hast du geguckt, wie viel Oscars er hat? Ich habe 3, ne?
Ja, also das Krasse ist ja, der geht ja dann so immer für 3 Jahre nach Italien, um das Handwerk des Schuhmachers zu erlernen.
Ja.
Und dann kommt er zurück und macht einen Film.
Ja.
Und das finde ich unfassbar.
Ich habe letztens so scherzhaft gesagt, wenn er eine neue Vitrine kriegt, ne, so, und dann stehen so diese 3 Oscars oder wie viel es sind, dann so sagt er: Oh scheiße, irgendwie ist unsymmetrisch, ich brauche noch einen. Ach, drehen wir mal schnell einen Film, ich brauche noch einen Oscar für meine Vitrine.
Ja, der ist
aber der Typ ist saugut,
ja,
ist wirklich
gut.
Fand ich bei There Will Be Blood unfassbar.
Ja.
Wahnsinnsfilm.
Genau, da fand ich ihn auch unfassbar.
Ja, ja.
Und er ist so ein bisschen das männliche Pendant zu Meryl Streep, ne?
Ja, ja.
Die
mag ich auch, die mochte ich. Ey, da habe ich das mein so Guilty, was heißt Guilty Pleasure, kann jeder gucken, was er will. Ich finde den Film Der Teufel trägt Prada zum Beispiel, finde ich sagenhaft.
Ich weiß, dass du den geil findest. Ich habe den noch nie ganz gesehen.
Musst du mal gucken.
Aber ich muss sagen, der letzte Film, den sie gemacht hat, wie hieß er noch gleich? Der war jetzt auch aus
Orange County?
Nee, hier, wo sie quasi die Zeitungs...
Die Verlegerin.
Die Verlegerin, ja genau.
Habe ich im Flugzeug gesehen, fand ich gut. Fand ich schade, wo er aufgehört hat, weil da dachte ich, da geht's erst los.
Also ich fand den, also das war so eine egale Geschichte, die da erzählt wurde.
Nee, die Geschichte war nicht egal,
ja,
aber...
Ja, lass mich mal, also ich fand die so...
Aber es war halt einfach, ich fand, der Film hat aufgehört, wo man dachte, jetzt geht's los mit der Enthüllung und allem
sein,
irgendwie.
Ja.
Und alle werden so ein bisschen verfolgt und...
Ich war auf jeden Fall enttäuscht.
Ja. Guten Film fand ich zum Beispiel auch diesen Snowden, den fand ich auch in Ordnung.
Hab ich nicht gesehen.
Mit dem Hewitt oder wie er heißt, Jason Lee Hewitt, irgendwas, ja, keine Ahnung. Den fand ich gut. Ja, aber nochmal, Teufel trägt Prada, okay, das ist auch so ein Mädchenfilm eigentlich, ne? Ist ja nicht schlimm. Aber ich mag da ein paar Zitate davon und auch so, wie halt, wie es halt auch so in der Modebranche.
Spielt er noch mit, nochmal?
Die Dame, die auch bei Inception und bei Interstellar mitgespielt hat. Teufel trägt Prada. Ganz einfach, ganz mega einfach. Anne Hathaway.
Ah.
Die spielt damit.
Die ist süß.
Ich mag das Zitat von Meryl Streep, weil, kennst du die Story ein bisschen? Also ein hässliches Endline, in Anführungszeichen, bekommt einen Job bei der Runway, bei einem Modemagazin, bei dem Modemagazin. Und sie ist halt gar nicht an Mode interessiert und wenn sie halt diesen Job gut macht, da kann sie überall anfangen, weil es halt schon renommiertes Magazin ist. Aber die Meryl Streep, quasi die, jetzt fällt mir der Name von dem Charakter nicht ein. Jedenfalls, ihr Boss ist Meryl Streep und sie ist halt voll die Hexe, ne? Also wirklich Karriere durchtrieben und mega abfällig und es spielt Meryl Streep so geil. Und dann das ist mein Lieblingszitat in diesem Film, ist halt einfach, die bereiten quasi für ein neues Shooting vor, fürs Magazin und da sind halt so Redakteure im Raum und da werden halt Klamotten rausgesucht und sie steht da und also das hässliche Endmal, die Anne Hathaway steht da und notiert halt mit und dann kommt es zu zwei Gürteln. Also sie hebt halt zwei Gürtel hoch, die eine, dass halt die Meryl Streep aussuchen kann und sie sagt dann so, ach, die sehen so unheimlich gleich aus. Sie sind so unheimlich verschieden, sagt sie. Und es ist wirklich zwei grüne Gürtel, wo die Schnalle ein bisschen anders ist und auch das Grün und auch die Größe ein bisschen anders. Und da musst du die Anne Hathaway ein bisschen schmunzeln und da fragt halt irgendwie die Meryl Streep so, was ist so lustig? Und sie sagt halt so, für mich sehen die Dinger gleich aus. Ne? Und ich kenne mich bei dem Zeug halt noch nicht aus. Ne? Und erklärt halt die Meryl Streep dann so, sie müssen wissen, dass den Pulli, den sie anhaben, der ist nicht blau oder türkis, sondern der ist azur. Und wenn ich mich recht erinnere, hat vor 3 Jahren Dolce & Gabbana irgendwie blaue Azur-Jacken rausgebracht und dann kam irgendwie, keine Ahnung, Michael Morris mit blauen Handtaschen raus und so weiter. Und innerhalb von einem Jahr hatten 10 Designer diese Farbe bei sich drin, bis die Kaufhäuser es für sich entdeckt haben und das dann und dieser Pulli dann quasi auf dem Wühltisch geendet ist, den sie rausgefischt haben. Und sie wollen mir erzählen, sie haben nichts mit Mode zu tun. Während sie einen Pulli tragen, der von Menschen in diesem Raum ausgesucht wurde für sie. Und das fand ich geil. Das ist ein geiles Zitat. Also weil es einfach so Mode erklärt, ja, wie voll. Mode funktioniert. Ja. Und ich finde auch Leute geil, die sich mit Mode auskennen.
Ja, finde ich auch.
Also auch, ich stehe total drauf, wenn ich irgendwo wenn ich mir mal ein Sakko machen lasse oder sowas.
Ja.
Und es ist ein Typ da, der mich berät.
Der mich so rannimmt.
Ja, der mich so rannimmt, ja, und sagt, ey, du kannst sowas da drauf nicht tragen, wenn, dann brauchst du sowas hier.
Genau, voll.
Und an dir rumzuzelt und guck, genau, das machen wir ein bisschen kürzer.
Genau,
und
da stehe ich auch voll, ey, ich stehe
voll
geil. In meine Welt.
Ja,
als
ja.
Ich mir im Januar habe ich mir erst einen neuen Anzug gekauft.
Ja, ja, ja.
Ich finde das einfach geil. Ich kaufe mir gerne neue Anzüge.
Und ich finde es auch geil, wenn Leute was kombinieren können.
Ja.
Also wenn, für viele ist irgendwie Mode auch so, oh, es muss unbedingt von diesem Hersteller sein, weil es teuer ist, ne? Aber ich finde es halt geil, wenn Leute irgendwie eine, von mir aus, sagen wir mal, eine hochwertige Jacke anhaben, aber halt auch, was weiß ich, ein T-Shirt bei Kick finden, was 3 Euro kostet, was natürlich nicht der geilste Hersteller und auch nicht das geilste Unternehmen ist, aber wenn Leute auf dem Flohmarkt dann irgendwas finden, im Secondhand-Laden, was unter diesem 300-Euro-Mantel einfach passt und es kostet nur 5 Euro und so Ahnung haben, dass sie das zusammenstellen können, weil es hat ja nichts mit Kohle oder so zu tun, sondern einfach mit Stil und Geschmack.
Ja, genau.
Und das finde ich geil, wenn Leute, manchmal kommen Leute in irgendein Restaurant rein oder in einen Laden oder sowas und guckst dir an und denkst dir, Scheiße, siehst du gut aus. So, wie sie das kombinieren und so.
Ja, ja.
Und deswegen ist der Film auch interessant, aber auch alles sehr vereinfacht, ne?
Ja.
Und dieser Charakter von der, Meryl Streep beruht auch auf einer wahren Begebenheit, also auf einer wahren Person.
Aha.
Und die, wo das Buch mitgeschrieben hat, hat für diese Dame gearbeitet.
Aha.
Und die wurde dann auch zu der Premiere eingeladen.
Aha.
Und sie ist gekommen und hat Prada getragen. Also sie hat es wahrscheinlich, ich glaube, es geht einfach da so ab.
Ja,
auch,
ja,
ne?
Ja, ja.
Also ich meine, so ein Karl Lagerfeld wird auch mal aus der Haut fahren, denke ich. Ja, okay, das sind so meine filmischen Ergüsse halt, ne? Deswegen bin ich umso froh, dass wir dann später mit dem Demo reden werden.
Stark, ja. Ey, Stengel, ich bedanke mich schon mal bei dir.
Ja.
Wir fahren jetzt gleich nach Frankfurt.
Ja.
Ihr hört jetzt also gleich im Anschluss das Gespräch mit Demo im Kino. Und danach, das wird nicht allzu lange dauern, hört ihr im Anschluss noch das Gespräch mit Falk, Max und mir, als wir alle ein bisschen geckig drauf waren.
Das ist der Mixery Raw Deluxe Falk.
Ja.
Ja.
Klar.
Cool.
Ja, eine Legende, ja, sagen ja sich die Leute.
Ist es auch der gleiche Falk von Doppelkopf? Nee, ne?
Keine Ahnung. Also alt genug ist er. Nee, glaube ich nicht.
Ja.
Nee.
Also für euch da draußen, Doppelkopf war mal in den 90er Jahren eine Hip-Hop-Formation, ja, aus Hamburg.
Ja. Kann, ich weiß nicht, was der Falk hat auf jeden Fall auch gerappt.
Ja.
Falk, falls du es hier hörst, nicht böse nehmen. Ich bin erst dann eingestiegen, als du journalistisch tätig wurdest. Und Mixery Raw Deluxe war früher immer, für die Leute, die es wirklich nicht kennen, das war ein Highlight. Also jeder Rapper wollte dahin mit dem quatschen.
Ja.
Und wenn Falk gesagt hat, das ist cool, das ist scheiße, das war schon auch, das konnte, also der hat auch Leuten, glaube ich, karrieremäßig, ich glaube zum Beispiel dem Max hat er karrieremäßig sehr geholfen, weil er hat irgendwann mal gepostet, dass er das cool findet. Auch so Rapper wie Credibil oder so, der konnte schon Leuten eine Lobby geben, sagen wir mal so. Also wenn du die Akkreditierung hattest von Falk Schacht, dann bist du schon mal drei Türen weitergekommen, als wenn, weißt du, als wenn nichts gewesen wäre.
So ein kleiner Ritterschlag.
Genau, ja, so war das schon. Ja, und gut, deswegen Falki ist dabei und ihr hört das jetzt alles noch gleich im Anschluss und vielen Dank, Daniel, dass du dabei warst.
Ich bin ja immer noch dabei, oder dann?
Genau, klar, du bleibst dabei.
Oder bleibe ich nur nebendran sitzen, wenn du mit dem Demo sprichst?
Du sollst durch auch ein Demo voller arbeiten.
Wie so ein Hund, der vor der Tür warten muss.
Okay, alles klar, dann bis gleich.
Bis gleich. Ja, hallo, guten Tag, liebes Autokino. Hier ist der Stengers Daniel. Grüßt euch alle. Wir sind heute hier, was heißt wir? Der Chris Nanu und ich sind heute zu Gast im Harmoniekino in FFM. Das ist Frankfurt am Main. Und wir sind zu Gast bei dem wunderbaren Dimitrios Charistis. Grüß dich, Dimo.
Hallo.
Kurze noch Erklärung, der Dimo ist ein großer Förderer von uns.
Von uns beiden.
Von uns beiden, vom Chris und von
genau.
Mir. Wie ist denn der Dimo zuerst auf dich in dein Leben getreten, sagen wir mal so?
Boah, Dimo, wo haben wir uns kennengelernt?
Keinem seriösen Ort, würde ich mal sagen.
Nee, oder? Wahrscheinlich nicht, aber du hast früher schon immer für das Fritz-Magazin geschrieben, glaube ich, seitdem du 13 bist oder so gefühlt. Und dann hast du mich mit meiner wahnsinnig guten Rap-Musik, die ich schon mein Leben lang gemacht habe, hast du mich sehr, sehr früh schon interviewt und hast mir eine Plattform geboten und hast mir dann auch mal irgendwie geholfen, dass ich mal auf dem Stadtfest auftreten darf oder so. Also du bist schon immer sehr wohlgesonnen mir gegenüber gewesen. Und ja, dem Stenger, da haben wir vorhin drüber geredet, habe ich dem Stenger erzählt,
genau.
Der Dimo war einer der Ersten, der mich supportet hat.
Er hat mich gefragt, so als es feststand, dass wir uns heute hier treffen werden, gefragt, ob ich den Dimo kenne oder wir gehen zum Dimo, ob du den kennst, ob du den magst und so. Und ich so, der Dimo ist auch einer meiner frühesten, sagen wir mal so, Förderer, was die Kunst von mir angeht. Also angefangen meine Post-Rock-Band Fitzcarraldo,
die übrigens bei uns in der Saalmusik läuft.
Ach ja, siehst du?
Ja, ne?
Krass, guck mal.
Die Band hat sich längst aufgelöst und lebt weiter im Harmoniekino in Frankfurt.
Ja, willkommen zur Pukake-Party von mir läuft aber nicht, oder?
Ja. Wenn Daniel kommt, können wir das bestimmt mal machen.
Okay, also ja, und jedenfalls der Dimo ist, ich sag immer so, der Dimo ist so ein Flummi, weil der den trifft man dann irgendwo auf einer Party und dann sagt er, ja, ich hab jetzt einen Job in Köln, bei Rapid Eye Movie, ey, wir haben gerade so einen geilen Film im Programm, irgendwie den Searching for Sugar Man war da zum Beispiel.
Geile
oder
Film.
Ja, der ist zum Beispiel von denen vertrieben worden und Daniel, was machst du nächste Woche? Ich bin auf irgendeinem Death-Matte-Hippie-Doom-Festival in Belgien. Kommst du da auch mit? Erkennst du schon diese neue Grunzband Grumblefix und so? Also, ich muss dann mal wieder los. Also, das ist eine Demo halt, ne? Und immer so am Puls der Kunst und am Puls der Zeit. Du hast ja für die Fritz zum Beispiel geschrieben, du bist ja auch Redakteur, aber dein Job hier im Disharmoniekino, ich krieg das nicht raus.
Dazu kommen wir gleich.
Ja, genau. Was ist denn dein aktueller Job?
Und wie bist du eigentlich hierher gekommen?
Wie bist du hierher gekommen? Ja.
Puh, ihr habt jetzt die Wahl zwischen der langweiligen Geschichte und irgendeiner erfundenen Geschichte.
Nehmen wir doch die langweilige.
Ja, ja. Gut, ich kann es ja irgendwie mischen, so jeder, der mich kennt, weiß ja, dass immer so Teilwahrheiten dabei sind. Ja, also aktuell oder beziehungsweise jetzt fast 3 Jahren bin ich hier Theaterleiter in dem Harmoniekino in Frankfurt-Sachsenhausen. Wir sind die Arthouse-Kinos noch zusammen mit dem Cinema-Kino hier in Frankfurt. Und ja, da bin ich durch den sehr geschätzten Chef Christopher Bausch gekommen. Yep, den ihr den die Aschaffenburger vielleicht kennen, durch das andere Programmkino, das auch in unserem Verbund läuft, dem Casino-Kino.
Das kennen unsere Hörer zum Beispiel auch von der vom Autokino-Event diesen Jahres 2018. Da hatten wir nämlich, das Autokino-Event fand in der Stadthalle am Samstag statt und freitags waren wir im Casino-Kino und haben dort
zum Petting.
Zum Petting,
ja. Zum Petting
und haben dort geguckt, den zweiten Teil von Guardians of the Galaxy. Also die,
also
die Hörer...
Also richtig guten Arthouse.
Genau. Ja, richtig guten Arthouse-Film rausgesucht, ja. Also wir kennen das Casino-Kino. Dazu hätte ich kurz eine Frage. Harmonie-Kino ist quasi jetzt das zweite Kino vom Christoph.
Genau, hat er vor mittlerweile 3,5 Jahren hier in Frankfurt übernommen. Der Vorgänger ist in Rente gegangen und Chris ist sehr engagierter und sehr erfolgreicher Kinobetreiber. Und da er Frankfurter ist, beziehungsweise hier lebt, war das für ihn Anliegen, natürlich diese beiden Kinos erfolgreich weiterzuführen unter neuer konzeptioneller Ausrichtung. Deswegen bin ich auch hier und um ihn da zu unterstützen.
Schön. Ja, und jetzt, und wie bist du hierher gekommen? Also wie kommt man vom, du hast irgendwie ewig Journalismus, erzähl doch mal ganz kurz, also nur für mich jetzt auch einfach, nicht nur für die Hörer, mich interessiert es wirklich.
Ja, also die Kulturleute wissen ja von Anfang an, dass sie niemals Geld verdienen werden, also dachte ich mir, mach ich mich bankrott mit Journalismus oder vielleicht gehe ich doch eher in die Kultur als Kulturschaffender, ja. Mhm. Ja, mein Gott, man hat für Magazine geschrieben, dann habe ich beim Verleih gearbeitet, bei einem Verlag auch in der PR und so weiter, aber tatsächlich ist es doch eher die Filmkunst, die mich immer fasziniert und wie das so ist, man kennt Leute, man kommt dann irgendwie rein und Chris und ich sind halt auch freundschaftlich verbunden gewesen und er hat einfach Leute gesucht, die, sag ich mal, auf der gleichen Wellenlinie ticken, was Filmkunst angeht und wir sind so vor ein paar Jahren ins Gespräch gekommen und mein persönlicher Traum war es wirklich immer tatsächlich, ist auch kein Spruch, sondern wirklich mal ein Kino irgendwie zu leiten, das habe ich schon früher mich für begeistern können und wenn man so eine Chance bekommt, wenn man dann wirklich auch den passenden Partner dafür findet, sage ich mir, der ähnlich tickt, die gleiche Vision hat, wie Kino heutzutage auszusehen hat, irgendwie, dann ist man dann sehr dankbar und dann sagt man da eigentlich auch nicht nein. Also kein Mensch guckt hier nach Kohle, sondern wir sind alles Idealisten und uns liegt es wirklich an der Filmkunst und an der Kunst an sich und ich bin Quereinsteiger, sagen wir mal so. Wie die meisten in der Kunst-Kulturbranche sind wir Quereinsteiger und fahren damit mehr oder weniger erfolgreich.
Da geht es ja quasi dann schon eher um ein State of Mind und auch so um Gefühl, statt jetzt irgendwie jetzt krass deine Referenzen.
Also wir sind kein Pornokino, die Harmonie war in den 70er Jahren tatsächlich ein Pornokino, wegen dem Begriff Gefühlsbetonung, da konntest du auch Kondome hier kaufen, das haben wir jetzt nicht mehr. Ja, die alten Hörer, über 60 zum Beispiel.
Aber da geht es eher um den Spirit, zu sagen, ey, der Demo hat einfach den richtigen Spirit, das richtige Gefühl dafür.
Du hast das Mic die ganze Zeit gehalten, wie der dümmste Rapper.
Ja, ja. Ist jetzt gerade scheißegal, was er für eine Note in Mathe hat oder sonst irgendwas, sondern wir brauchen jemanden, der einfach durchblickt in Kultur, Kunst und da hast du ja eigentlich so einen guten Mischmasch beisammen. Ne?
Ich glaube einfach, ganz ehrlich, wenn du, egal in welcher Branche, irgendwie Leidenschaft für etwas mitnimmst und dich so genau präsentieren kannst, dann ist das eigentlich immer ein Türöffner. Das klingt vielleicht ziemlich blöd irgendwie für viele, die gerade erst anfangen, aber wenn du echt für etwas brennst und dann wirklich diesen Job haben willst, dann bekommst du den auch irgendwie. Mhm. Irgendwie.
Ja, es hat halt jetzt, als ich jetzt Zahnarzt werden wollte, nichts geklappt, wenn wir quer einsteigen. Ne? Ja. Ja, okay, aber das stimmt schon. Also wenn du das Gefühl dafür hast und den Spirit, dann kommst du dann auch irgendwie...
Was ist so dein Tagesablauf?
Schwierig, also klassischerweise Kino machen oder generell hier so arbeiten, du kommst hierher, du hast ein Projekt, du willst vielleicht einen ganz normalen Bürotag machen irgendwie und kommst am Ende des Tages zu nichts, weil natürlich dauernd eine Telefonklingel, es kommen Booking-Anfragen, es kommen natürlich auch freie Filmemacher, die wir unterstützen, die ihre Filme hier platzieren wollen, dann wird da debattiert, dann werden Slots gesucht irgendwie, dann werden, wir haben eigene Filmreihen, die wir kuratieren, also zum Beispiel eine Horrorfilmreihe, die Disharmonie, da auch dein Begriff. Wir haben eine Klassikerfilmreihe, die Nostalgica, da zeigen wir alte Filmjuwelen nochmal auf der großen Leinwand. Wir haben die Spotlight Arthouse Sneak, die gibt es auch in Aschaffenburg. Mhm. Wir haben ganz viele tolle Filmreihen, die werden auch von uns kuratiert. Das läuft also abseits des regulären Kinoprogramms. Und dann gibt es natürlich nach wie vor das reguläre Kinoprogramm, das auch gebucht werden muss. Das gehört auch dazu, aber das ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil davon, wie so ein Tag hier aussieht. Mhm. Also.
Du hast uns im Foyer schon ein bisschen was verraten, dass ihr auch Filme, die halt einfach anders sind, besonders fördert, auch im Sinne von, dass ihr die auf die Leinwand bei euch holt. Mhm. Und dass das Publikum in Frankfurt da auch sehr interessiert dran ist.
Ja, ich glaube eher, dass das ein Großstadtphänomen ist. Also natürlich gibt es sehr viele Kunstfilme oder Programm, also wie soll ich sagen, Avantgarde-Filme, Experimentalfilme, die in der Nische laufen, die gibt es halt nun mal in der großen Masse, nicht auf dem Land oder in der Kleinstadt. Das gibt es da auch, aber das läuft halt leider dann außer Radar. Vielleicht meine einmalige Vorstellung, wenn du in der Großstadt schon noch ein bisschen vermehrt Publikum generieren kannst für diese Filme. Genau, also das ist jetzt nicht irgendwie ein klassisches Frankfurt-Phänomen, sondern das ist schon, ja, wenn man nicht gerade in Berlin wohnt, irgendwie, wo es an jeder Ecke noch ein Kino gibt, ja, ein deutsches, nationales Phänomen oder europäisches Phänomen sogar.
Wie gehst du ins Kino? Wenn du selbst ins Kino gehst, gehst du einfach rein und sagst, okay, was läuft heute? Und dann sagst du, ja, das klingt doch interessant, ich gehe rein. Oder guckst du dir immer im Vorfeld die Filme und die Trailer an und entscheidest so? Und gibt es überhaupt noch so impulsive Kinogänge? Also ich habe das früher, ich habe mal auch ein schönes Kino in Hamburg, sind die Zeise-Kinos.
Ja, kennst, super nette Kollegen.
Habe ich mal drin gewohnt, also beziehungsweise direkt nebendran. Und dann musste ich auch oft, wenn mein, also mein Mitbewohner, wenn der Sex hatte, klingt doof, aber es ist so, weil wir keine Tür hatten, ich habe in im Durchgangszimmer gewohnt, musste ich ins Kino gehen und so habe ich halt auch super viele Filme gesehen, die ich mir sonst nicht angeschaut hätte und fand es manchmal richtig gut und manchmal fand ich es aber auch gähnend langweilig. Wie wählst du Filme aus, die du schaust, wie wählst du Filme aus, die hier angeboten werden und so, wie stellt man so ein Programm zusammen?
Ja, puh, wo fange ich da an? Also zum einen sind wir die beiden führenden Arthouse-Kinos hier in Frankfurt. Das ist einfach ein Fakt, weil wir auch die Leinwandkapazitäten haben. Wir haben natürlich hier in Frankfurt noch einige andere kleine Filmkunsthäuser, wie das Mal sehen oder die Orpheus Erben, die nochmal eine Nische kleiner spielen, also kleine Dokumentarfilme oder wirklich ganz, ganz kleine Filme vom Verleih, für denen wir jetzt keine Plattform geben können. Das heißt, wir sind schon so der Mainstream des Arthouse. Aber zu deiner Frage, naja, also mittlerweile, wenn man es beruflich macht, sieht man Filme natürlich auf Filmfestivals, also auf der Berlinale in Venedig zum Beispiel. Das ist dann, man sieht die Kinosaison schon weit im Voraus. Dann gibt es die Verleiher, die Filme dann für den deutschen Markt kaufen, buchen. Und ja, dann schauen wir schon mal, was kommt so, was läuft zu der nächsten Saison an, was wollen wir machen, was wollen wir gar nicht machen, bilden uns dann eine Meinung. Wenn ich selbst persönlich ins Kino gehe, dann suche ich mir schon irgendwie so die kleinen Off-Kinos, die wirklich sperrige Filmkunst spielen. Weil ich einfach weiß, wie schwierig es ist, die wirklich ins Kino zu bringen und dann will man die Kollegen natürlich auch unterstützen, beziehungsweise, ja.
Wie hält man da die Balance zwischen, ich sag jetzt mal, Kunst und seine Rechnungen zu bezahlen? Also ich meine, das eine muss ja das andere nicht ausschließen. Es gibt natürlich, ich sag jetzt mal, wahrscheinlich den Film, einen experimentalen Film und da müsst ihr dann aber trotzdem Guardians of the Galaxy zeigen, um irgendwie Kohle zu machen?
Also Guardians of the Galaxy spielen wir zum Beispiel gar nicht. Das wäre ja eine klassische Plex-Vermietung. Deswegen umso witziger, dass ihr mit Autokino damals bei uns im Casino wart, weil der Film völlig abseits des Programms gelaufen ist. Aber übrigens ausverkauft, war sehr gut. Was war die Frage? Wie wir uns Rechnung bezahlen?
Ja, also die Balance zu finden zwischen, oder vielleicht habt ihr das ja gar nicht in Anführungszeichen nötig. Also wenn ihr jetzt nur experimentelle Sachen bringt und sperrige Dinge, könnt ihr dann trotzdem so davon leben oder müsst ihr auch mal,
also so ist
ihr habt auch unten Bohemian Rhapsody bringen, was jetzt auch nicht unbedingt der experimentellste Arthouse-Film ist, ne?
Oder ist das?
Muss man da eine Balance finden?
Also wir machen ja nicht nur Experimentalfilme, sondern eigentlich fast gar nicht. Ich habe das vorhin nur so bewusst gemeint, einfach um zu kennzeichnen, dass es einfach eine unterschiedliche Segmentierung gibt zwischen Mainstream und Programmkino beziehungsweise Arthouse-Filmen irgendwie. Also wir spielen natürlich auch Mainstream-Filme ab und an, wenn die Nachfrage da ist. Aber um die Frage einfach ganz schnell zu beantworten, also wirklich Kinos heutzutage leben, das ist einfach so, sagen wir es wie es ist, leben natürlich vom Concession-Verbrauch, also von der Gastronomie, die oftmals angeschlossen ist. Oder von den Süßwaren oder Getränken, die auch andere Kollegen bieten. Also nicht alle Kinos haben natürlich eine schöne Gastronomie wie das Casino oder wie wir in der Harmonie, sondern einige haben wirklich nur eine klassische kleine Theke.
Mhm. Ja.
Und da immer an alle Kinogänger ganz fleißig immer Popcorn kaufen oder zumindest ein Bier.
Ja, also das ist schon ein bisschen wie so blöder Vergleich, wie deine Tankstelle halt, ne? Also so die an dem Sprit verdienen die Pächter so gut wie gar nichts, müssen halt immer gucken, dass sie ihre Snickers und ihre Dinge halt so verkaufen.
Na gut, ne? wenn die Seele voll sind, also wenn wirklich jeder Film seine vollen Seele macht, dann kannst du auch davon leben, aber die Besucherzahlen insgesamt gehen natürlich sind rückläufig, aber
genau, das wäre die nächste Frage gewesen.
Das finde ich krass.
Das ist die nächste Frage, ja.
Und wie krass ist der Unterschied zwischen Winter und Sommer, würde mich auch mal interessieren, weil ich gehe im Winter wahnsinnig viel ins Kino, weil ich mir immer gesagt habe, okay, ich will wenigstens die Filme, die zum besten Film irgendwie nominiert werden bei den Oscars, sobald man das irgendwie weiß. Es laufen ja ein paar schon vor den Oscars, ein paar laufen erst danach, aber die versuche ich immer alle zu schauen. Und dann denke ich mir immer, gehe ich wahnsinnig oft ins Kino und da sind die Kinos, auch gerade das Casino-Kino, in Wintermonaten ist das schon voll.
Ja, absolut, klar, das ist klassisch Saison, also Kinosaison beginnt, sagen wir es Oktober bis April, das ist die klassische deutsche Kinosaison, dann liegt es natürlich auch an im Sommer, wenn du so ein Rekordsommer wie dieses Jahr hast, sind natürlich auch die Seele leer, aber man darf auch nicht vergessen, dass es Kino auch im Süden gibt, also in südlichen Ländern, wo das Wetter ganzjährig so ist. Also das ist einfach nur eine Erziehungssache, beziehungsweise wie die Bevölkerung tickt. Also wir haben es gemerkt, die ersten zwei Monate, als der Sommer war, klar, da geht keiner ins Kino oder nur die Hardcore-Fans, aber sobald es dann irgendwie zwei Monate wieder heiß ist, dann kommen die Leute auch wieder ins Kino, weil es ist klimatisiert.
Ich meine das, ja, ich meine das Casino-Kino und auch andere Kinos, Erlenbach, jetzt in Aschaffenburger Umland, sage ich jetzt mal, die machen ja aber noch Open-Air-Kinos, aber das ist ja dann nur zwei, dreimal, genau. Also nicht so, dass sie jetzt ihr Kino den ganzen Sommer nach draußen verfrachten, aber es gibt dann trotzdem noch Angebote, wo man auch mal bei 25 Grad abends noch einen Film gucken kann. Absolut. Oder was heißt abends, nachts um 10 meistens, weil es muss ja die Sonne erstmal untergegangen sein. Wie bemerkt ihr denn eigentlich so diesen ganzen, die ganze Digitalisierung, ist das Kino bedroht, die Videotheken?
Also auch das Gespräch kann man jetzt wirklich auf dieser fachlichen Ebene führen oder so, wie wir es gerade wahrnehmen. Also ich spreche jetzt einmal so ganz offen irgendwie, weil ich habe wahrscheinlich auch eine relativ jüngere Hörerschaft irgendwie.
Es ist total bunt gemischt, ja.
Okay, ja. Also klar, Fakt ist, die Sehgewohnheiten haben sich verändert. Kino hat nicht mehr in der Gesellschaft so das Standing, wie es in den 70ern, 80ern waren, ist ganz klar, sondern durch die ganzen Streaming-Portale und Netflix und wie sie alle heißen, klar gibt es viel zu viel Angebot und es gibt günstige Angebote, um auch tolle Filme zu sehen, aber man muss einfach trennen zwischen dem Erlebnis- und Wohlfühlort Kino, so wie wir ihn tatsächlich bezeichnen, und irgendwie, keine Ahnung, ich glotze mal so nebenbei einen Netflix-Film weg. Weil ich sage immer, und das ist wirklich so das Zitat, damit möchte ich in Erinnerung bleiben, das soll auf meinem Grabstein stehen, du guckst dir vielleicht 3-4 Filme im Jahr im Kino an und an die kannst du dich in der Regel erinnern, aber du guckst dir 600 Filme auf Netflix an und am Ende des Jahres sind die irgendwie so an dir vorbeigeschwommen.
Timo, weißt du, was
das
ich finde?
Das ist richtig.
Das ist tatsächlich,
was ich vor allem auch
Satz
finde, was für mich immer den Kinobesuch von dem Netflix-Abend unterscheidet, ist, deswegen gehe ich auch wirklich sehr, sehr gerne ins Kino. Wenn du im Kino sitzt, hast du dein Handy meistens, nenne ich aus, aber auf Flugmodus in deiner Hosentasche und du guckst diesen Film. Mhm. Also wirklich, der Film ist nichts mit Second Screen oder sonst irgendwas, du schaust den Film so. Deswegen heulst du auch oft im Kino. Also ich weiß, gut, ihr seid echte Männer, ihr nicht, aber ich zum Beispiel war jetzt in Bohemian Rhapsody und ich habe wirklich 2 Stunden lang echt Tränen in den Augen gehabt.
Hast 2 Stunden wirklich geweint, ja?
Nee, ich hatte Tränen in den Augen, so immer wieder. Also es war wirklich richtig krass. Oder auch, als ich hier 3 Billboards gesehen habe, so, das waren so heftige Erlebnisse.
Genau.
Ich weiß nicht, ob ich die so krass gehabt hätte. Ich habe jetzt auch eine sehr gute Netflix-Serie gesehen, die hat mich auch ziemlich mitgenommen, aber ich glaube, das hätte ich so nicht gehabt, wenn ich die Filme zu Hause geschaut hätte.
Absolut.
Deswegen, also mir ist es schon irgendwie wichtig, du gehst dahin. Ich habe natürlich auch im Kino, na klar, da sind auch andere Leute. Ich hatte auch schon 2, 3 echt nervige Begegnungen im Kino, wo ich mir dachte, Mann, du nervst mich so sehr. Ich hasse dich. Warum gehst du nicht irgendwo anders hin? Zum Beispiel im Casino-Kino saß ich da und habe irgendwie Popcorn gegessen, ne, und nimm so das Popcorn in den Mund und mach so, beißt du drauf, ist mein erstes Mal gewesen.
Dein erstes Popcorn
Frau,
im Leben?
Dreht sich die Frau so nach hinten und macht so,
und Entschuldigung, dass ich geboren wurde.
Sorry, weißt du, dass ich mein fucking Popcorn esse?
Ja, also ich sehe das ähnlich wie der Chris. Also ich gehe immer noch nach wie vor gerne ins Kino. Und eigentlich ist es sehr grotesk, weil man, wenn du im Kino bist, dann ist man ja irgendwie, man muss ja zwangsläufig mal von seinem Handy die Finger lassen und so. Es ist schon fast so ganz paradoxe Flucht irgendwie, weil man guckt sich einen riesengroßen Bildschirm an und ist nicht gezwungen oder hat nicht dieses zwanghafte Gefühl, ständig auf sein Handy zu glotzen. Also dass das irgendwie so...
ich finde auch, es hat seine ganz eigene Romantik.
Ja, absolut.
So, ich mag
absolut.
Das einfach. Ich finde ja auch, ich meine, ihr habt jetzt keins, aber ich finde auch Autokinos, finde ich super sweet. Und ich finde irgendwie dieses, wir gehen jetzt heute Abend zusammen ins Kino, finde ich irgendwie süß. Weiß ich nicht.
Der gemeinsame Freund von uns, der Lessmann, der hat er das erzählt, der hat sein Amazon und Netflix Abonnement gekündigt und der ist jetzt der wohnt in Berlin und da gibt es irgendwie eine Flatrate, also einen Verbund, glaube ich, von Kinos von, sag mal, eine Firma, Uni.
Die York Kinos sind das wahrscheinlich.
Genau, York. Und da hat er quasi, das kostet auch ein Abo, was genauso viel kostet wie das Amazon und Netflix zusammen, so, oder ein bisschen ein Euro teurer, ein Euro günstiger, irgendwas in der Richtung. Und dann geht er quasi ins Kino. hat eine Flatrate und ich glaube, das ist ein Zusammenschluss von Kinos. Und dann geht er das so an. Also,
geil.
Ja,
das ist eine größere Kino-Arthouse-Gruppe in Berlin, da macht das auch Sinn für die. Ja. Die können sich da zusammenschließen, das gibt es halt in vielen Städten in der Form nicht. Mhm. Deswegen lohnt sich das dann auch nicht.
Ja. Aber das ist auch wieder ein anderer Weg, ich weiß nicht, ob der neu ist oder ob das schon länger gibt. Oder?
Das wird tatsächlich getestet, also auch die CineStar-Gruppe hat das angeführt, bin ich jetzt gar nicht so im Bilde, was das Marketing macht. Also diese Modelle gibt es, ja klar, begrüßenswert. Wir haben es nicht.
Ja, aber ist auch ein anderer Weg. Also anstelle zu sagen, hier, wir legen uns auf den Boden und warten, bis uns Netflix komplett fertig gemacht hat.
Ja,
sondern
wir sind da wirklich relativ locker. Also wir sind diese Diskussion auch ein bisschen satt insgesamt, dass alles so schlecht geredet wird. Ja, die Kinos sind tot und
Beitrag,
alles. Das ist Blödsinn. Also es ist ja auch, Netflix hat ja hervorragende qualitative Serien, also so ist ja nicht. Also ist ja nicht so, dass wir irgendwie sagen, die bösen Netflix, sondern das ist einfach ein anderes Geschäftsmodell. Mhm. Und bei uns geht es wirklich ganz konkret, den Ort Kino einfach wieder attraktiv zu machen oder beziehungsweise, er war nie unattraktiv, aber wieder auch einer Generation nahezubringen, die vielleicht jetzt nicht mit Kino aufgewachsen ist. Weil genau wie du sagst, Chris, du gehst ins Kino und du schaltest einfach mal für 2 Stunden ab, du hast nicht dein Handy. Mhm. In den Fingern. Und warum überhaupt? Warum muss man sein Handy überhaupt immer in den Finger haben? Verstehe ich jetzt persönlich auch gar nicht. Aber genau das ist es, ja, weil du kannst dich auf die Filmkunst einlassen und das klingt natürlich total romantisch, aber so sollte es ja sein. Also für uns ist natürlich, deswegen arbeiten wir auch alle hier, für uns ist Film nach wie vor Kunst und nicht nur zwingend Unterhaltung, wie es halt in der Masse, keine Ahnung, fürs Fernsehen produziert wird. Mhm. Das ist der banale Unterschied tatsächlich. Also gute Werke, gute Filmkunst, gutes Arthouse findet im Kino statt. Dafür ist die Plattform geschaffen und ja, für die große Leinwand eben.
Ich war ewig nicht beim Kinopolis. Also wobei ich jetzt auch nicht irgendwie abstreiten will oder irgendwie die als böse Popcornhölle oder sowas beschimpfen, um Gottes Willen. Es gibt auch sehr gute mainstreamige Filme, aber ich bin trotzdem ein absoluter Casino-Arthouse-Typ einfach. Mhm. Ne? Also allein von der Atmosphäre, ist alles ein bisschen persönlicher. Es gibt die Leute hängen sich in der Gastro rein, dass du mal einen interessanten Cocktail kriegst, dass du mal ein interessantes Gebäck isst. Ihr informiert euch. Man kann mittlerweile frühstücken und bei einem Kinopolis gibt es halt Menü A, B,
und
C.
Und es sind die geileren Weiber. Die geileren Weiber laufen in den Kinos rum. Deswegen
im Kinopolis?
Nein.
Das ist das schönste Arthouse. Kompliment bisher des Tages.
Programm,
ja.
In dem Programm, im Kinopolis habe ich selten irgendwie eine besondere Persönlichkeit kennengelernt. Oder so. Also man kommt sich jetzt im Kino nicht näher in der Regel, aber wenn ich da bin, treffe ich vielleicht mal eine, die finde ich irgendwie ganz süß, aber im Kinopolis, da treffe ich meistens nur Leute, wo ich sagen will, ey, kann ich mal kurz die Fresse halten? Aber das ist ja überhaupt nicht böse gemeint. Ist halt einfach so. Die Kinos muss es auch geben. So, weil, also,
ja, vergleichst du nicht damit 80% deiner Hörer.
Es ist Satz. Nicht eben, ja. Du, also wurde mir jeder so noch einer.
Aber ja, lass uns elitärer werden. Finde ich
was,
gut.
Was mich halt grundsätzlich stört.
Geileren also Weiber.
Was ich halt so doof finde.
Das ist so eklig.
Ist so genau diesen, ich weiß nicht, vielleicht bilde ich mir da auch was ein, aber so, die Leute haben einfach totale Berührungsängste. Auch mit, dass jeder nur noch Netflix und Amazon oder gefühlt jeder nur noch Netflix oder auf Amazon guckt, dass einfach keiner mehr seine Bude verlässt und alles nur noch daheim macht und ja, ob er sich eine Pizza bestellt. Immer so, wir bestellen uns eine Pizza und wir bleiben daheim und gucken Netflix. Trinis,
alles.
Ich glaub,
so richtige Trinis. Da wird eine Generation von Schwächlingen reingezüchtet. Fuck.
Ja, das war meine Ansage, das war gut.
Ja.
Ich behaupte, ich gehe noch einen
Schritt
weiter.
Nein, das ist auch so, ich bin noch nicht fertig. Da wird eine Generation von Schwächlingen rangezogen und das fuckt mich ab. Machen bis Ende Sachen, ich bin schon 30 Jahre alt, ich gehe nicht mehr weg. Ey, Dicke, ey.
Ja. Schön.
Da, wo du bist, weiter da war
so.
Ich schon.
Weiter so, Stecker. Du musst nur, dass du nicht so laut sein und wird gerade ein französischer Kunstfilm gesagt.
Nein, alles wird nur noch daheim konsumiert. Weißt du, wie wenn Netflix, wir bleiben daheim, wir zocken oder sowas. Digga, da draußen ist es Leben.
Hört mal öfter auch rin, Leute. Ich gehe raus mit meinen Jungs heute, sagt er. Ne? Das musst du auch wieder machen. Immer ein bisschen mehr im Jetzt-Leben. Ne,
gebt euch mal irreversibel einfach in einem Arthouse-Kino. Ja, dann wisst ihr was los. Ihr könnt ihr nicht weglaufen.
Ich gehe noch ein Stück weiter. Ich sag ja, ich behaupte ja, glaube ich, dass 70% der Beziehungen sind nur noch zusammen wegen Netflix irgendwie so. Weil du musst dich nicht mehr unterhalten. Du setzt dich dahin irgendwie, du kuschelst so ein bisschen, dann schläfst du ein, beziehungsweise die Dame schläft meistens als erstes ein. Immer nach der ersten Folge, ja. Und dann am Ende, oh, was ein schöner Abend beim Schatzi,
Ja.
Nicht so geil.
Ja, aber ich finde auch so rumliegen und nichts sagen, finde ich schon auch mal ganz schön.
Nur rumliegen? Du kannst hier auch im Kino auf den Boden legen, hat keiner was dagegen.
Demo hat uns vorhin den Blowjob-Spot gezeigt im Kino. Ne? Check mir das
Demo,
mal aus.
Jetzt wollen wir mal die. Was passiert einem so? Was sind so die Skurrilitäten?
Wir sind in der Großstadt, hier passieren ganz, ganz furchtbare Dinge. Wir sind nach wie vor wieder in der Hauptstadt des Verbrechens hier in Frankfurt. Das haben wir, den Award haben wir uns hart verdient.
Ja,
ja. Ja, genau. Dementsprechend hat man natürlich auch skurrile Begegnungen. Aber letzten Endes, ja, mein Gott, wir sind ein Arthouse, wir sind ein Programmkino. Die Leute sind in der Regel sehr zahm und sehr lieb. Aber ja, es gibt auch immer ganz skurrile Begegnungen.
Gibt doch Dreckschweine, ne?
Es gibt auch Dreckschweine. Ja. Gibt eine schöne Anekdote. Wir haben das Fantasy Filmfest hier. Das kennen einige von euch.
Ja, ich kenne das. Pass auf, Demo. Ganz kurz, ich muss reingrätschen.
Kennst du die Story schon, die ich jetzt erzählen will?
Was?
Die ist groß. Also die,
ja, ich grätsche noch ganz kurz vor rein. Super. Und ich freue mich auf die Story. Aber nur, damit die Leute noch ein bisschen die Spannung bewahren können. meine Ex-Freundin meinte so, ey, ein Kumpel von mir meinte so, ey, Fantasy Filmfest in Frankfurt, lass da hinfahren. Und ich war so, ja klar, warum nicht? Fahr da hin, ich hasse ja Horrorfilme. Und ich dachte halt, okay, da kommen so Fantasy-Filme. Und geh da so hin.
Ach Quatsch.
Ich schwöre dir. Und checke, der erste war irgendwie so ein iranischer Horrorfilm. Dann gehst du so, ja, das ist so ein Horrorfilm, bla bla, da ist so ein Geist im Haus. Und dann verstecken die sich quasi im Keller und es fliegen auch Bomben durch die Stadt. Und, so, und ich schwöre dir, ich bin fast gestorben. Ich habe so in diesem Kino drin gesessen und war nach dem ersten Film, du, wir gehen heim, ciao, mach's gut. Es war einfach peinlich des Todes. Es ist ja ein Horrorfilmfestival.
Nicht, ja, nicht zwingend. Also man sagt Genre-Filmfestival, also Genre ist nicht zwingend Horror, da ist natürlich alles dabei, was irgendwie abseitig ist, aber es wäre jetzt eine falsche Annahme zu sehen, dass man da jetzt irgendwie 10 Tage nur Horrorfilme guckt, sondern da ist alles dabei. Ja, klar. Darf ich meine eklige Geschichte?
Ja, bitte.
Ja, genau. Zum Fantasy Filmfest irgendwie, also ganz toll. Ich sage auch, dass das nicht bei uns stattgefunden hat in Frankfurt, sondern bei den Kollegen einer anderen Großstadt. Aber ich finde die Story groß. Und zwar hast du da wirklich das Hardcore-Publikum, das wirklich, also da gibt es so ein Dauerkartenkonzept, das kostet irgendwie 250 Euro und du kannst dir alle 75 Filme anschauen. Es gibt dann wirklich 50, 60, 70 Leute, die gucken sich dann auch alle 75 Filme an in diesen 10 Tagen. Und dann gab es einen Herrn, der hatte Durchfall. Und er war so Die Hard Fan, dass er während der Vorstellung dieses einen Filmes nicht die Toilette aufgesucht hat, sondern dann einfach, ja, sich eingekotet hat. Und das nenne ich halt wirklich leidenschaftlicher Filmfreak. Das sind die Cineasten. Also die wollen wir nicht hier haben, aber ich freue mich, dass es die gibt.
Ey,
und das finde ich groß. Das finde ich Einsatz.
Ja, der hat groß gemacht, auf jeden Fall.
Definitiv.
Ich saß neben einem Typen im Kino. Ich war dann auch noch mit meiner Ex-Freundin. Wir saßen so da, waren im Kino, lass uns mal ins Kino gehen. Da saßen zwei Mädels und neben diesen zwei Mädels saß ein Typ. Ja. Und die ganze Zeit während im Kino macht er schon so. Und ich war so die ganze Zeit, alter Fuck. So, ich so, ey, wollen wir uns umsetzen? Und so. Mein Freund war so, nee, komm, chill, scheiß drauf, ne, alles cool, das kriegen wir schon rum, so. Und er dann so, ja, wirklich immer mehr. Und ich war so, Mann, ist mir echt unangenehm. Und dann irgendwann, ich schwöre, so 5 Minuten vor Schluss, also es war schon klar, der Film ist aus, es war noch irgendwie so, keine Ahnung, er ist auch so dem Sonnenuntergang entgegengefahren, irgendwie so ein abschließende Bilder. Und in dem Moment macht er und kotzt einfach vor sich und er macht nur so und in dem Moment reiß ich meine Freundin und ich sag so, raus hier, wirklich, ich hab die Schnauze voll. Die zwei Mädels in der uns, alle so 4 Leute direkt aus dem Kino gerannt und wir sind aus dem Kino so, was zum Teufel war mit dem Typen los, ey, das war wirklich auch
ja,
richtig,
aber,
richtig ekelhaft.
Ja, aber ekelhafte Story, ja, aber die Lanze für die Kinos übrigens, das kann ja auch beim Bäcker passieren, ne?
So eine
Knusperstange war zu trocken, schon steckt es irgendwie im Hals.
Ja, klar.
Tja, und solche Memories erschafft ihr euch aber nicht bei eurem Netflix-Abend.
Memorials.
Ja,
ich finde aber auch Netflix-Abend okay. Aber ich finde gut, dass der Demo eine Lanze bricht fürs Kino.
Aber hey, nee, Moment, du kannst beides machen. Also ich glaube, es gibt wenige Gegner, die sagen, ich gucke nur noch Netflix und gehe nicht ins Kino oder so. Ich glaube, jemand, der Film liebt,
gib doch mal eine Vorausschau, so ein bisschen, wo du sagst, so ey, lohnt sich jetzt einfach mal wieder ins Kino zu gehen, weil.
Aktuell jetzt, sozusagen. Gut, also den Bohemian Rhapsody hast du ja schon genannt, das ist ein großer Film irgendwie. Was haben wir aktuell jetzt so? Muss ich deutschlandweit beantworten oder für unser Programm jetzt?
Kannst machen, wie du willst. Weil Filme, wo du sagst, die sind interessant, dafür lohnt es, wieder ins Kino zu gehen.
Also.
Kannst auch gerne so 2, 3, die Leute hören die Folge ja nicht immer sofort, wenn sie rauskommt.
Mhm.
Die kommt jetzt am Samstag raus, also kannst auch gerne so ein bisschen vorausschauend reden.
Ja, also wer es wirklich mal ein bisschen sperriger mag sozusagen und wirklich einfach mal wirklich Nationen auf dem Schirm haben will, die man so nicht kennt filmisch, dann zum Beispiel empfehle ich den estländischen Film November. Den zeigen wir zum Beispiel am 21.11. hier in der Disharmonie in unserer Genre-Filmreihe. Ist ein Schauermärchen aus Estland zum Beispiel. Also einfach mal komplett abseits des Radars.
Schauermärchen, Spiel in der Dusche.
Puh, ich bin froh, dass du den gesagt hast.
Golden Shower Mission. Okay, klingt gut.
Ja, wer es dann noch irgendwie krass mag, irgendwie Gaspar Noé wird bereits genannt, Irreversible, Enter the Void Regisseur, das ist ein ganz, ganz böser Provokateur, der hat seinen neuen Film, der heißt Climax. geht um eine, ja, um eine Partynacht, die ziemlich aus den Fugen gerät irgendwie, also ein großer Rausch, großer Exzess, und da bekommst du wirklich im Kino mal wieder eine Erfahrung geliefert, irgendwie, das ist nicht einfach nur ein Film, sondern das ist wirklich eine Erfahrung. Mhm. Fängt beim Soundtrack an, fängt bei der Kameraeinstellung an, also da leidest du, und genau, Kino darf ja auch mal wirklich fordernd sein, muss nicht zwingend nur banale Unterhaltung sein.
Ich finde, Gaspar Noé ist auch mein Wunschkandidat für den nächsten Star Wars.
Lass ich unkommentiert.
Ja, oder Lars von Trier.
Ja, Lars von Trier ist jetzt so eine Kontroverse aktuell. Der neue Film House the Jack Built. Sind wir nicht sicher, ob wir den spielen wollen tatsächlich. Also wir können ja auch wirklich ein Veto einlegen, weil der wirklich ultra brutal ist und sehr gewaltverherrlichend. Und das werden alle wieder ziemlich toll finden, weil ja, Lars von Trier und so weiter. Aber ich finde, mittlerweile hat er so einen Götterkomplex. Mhm. Ja, also er stellt sich über sein Publikum, und dann mag ich auch nicht die offen ausgetragenen Nazi-Sympathien, die in seinen Filmen da propagiert. Das finde ich nicht so sexy. Und dementsprechend sind wir uns noch nicht so sicher, ob wir dem eine Plattform bieten wollen. Aber okay, genau, okay. Das war wahrscheinlich die beste Promo für diesen Film, ne?
Ja, ja. Was zum Teufel läuft da die ganze Zeit im Hintergrund? Ach, das Kino wahrscheinlich.
Nö. Ich glaube, wir sind zu laut. Die Kollegen nebenan wollen arbeiten, haben die Musik aufgemacht.
Okay. Okay. Gut. Was ich da. Danke für diese Filmtipps. Noch eine Frage, vielleicht abschließend. Ihr sucht euch ja die Filme raus.
Ja, nicht zwingend. Also natürlich selektieren wir aus einem Pool an aktuellen Starts, die von Verleihern vorgegeben werden. Und natürlich können wir da das Programm bestimmen. Aber es gibt natürlich wirklich Musts, die man einfach spielen muss, sozusagen. Wie die neuen Sorrentino zum Beispiel, eine Satire über Berlusconi. Das sind einfach Regisseure, die kannst du jetzt nicht irgendwie ignorieren. Mhm. Ob man die Filme jetzt gut findet oder nicht, die sind gesetzt. Ja, klar, aber als Programmkino wählst du aus, anders als bei Kinopolis zum Beispiel, wo du eben eine Vorgabe hast.
Und ihr müsst euch die Filme ja zwangsläufig auch ansehen vorher, oder? Macht ihr das, oder habt ihr auch, wenn ihr jetzt von dem Regisseur, wo du gerade gesagt hast, wenn der was rausbringt, okay, das ist eine Bank, der hat seine Fans, der hat seine,
klar,
den bringen wir jetzt einfach ungesehen.
Der Anspruch ist natürlich schon, die Filme, die wir hier zeigen, alle gesehen zu haben. Wie gesagt, das passiert in der Regel auf Filmfestivals. Das schaue auch nicht alles ich alleine, sondern das schaut natürlich der Geschäftsführer und auch andere Kollegen. Ah. Und dann wird das alles zusammen das Programm gestückelt. Aber wir sind einfach in der digitalen Flut. Du kannst gar nicht mehr alle Filme, die rauskommen, schauen. Also neben den Kinostarts gibt es ja auch noch Home-Entertainment-Starts und sonstige Netflix-Content und so, die ja auch auf Filmfestivals laufen. Und man kann das alles gar nicht mehr sehen. Mhm. Also man muss schon irgendwie, also man macht ja auch Kino für ein gewisses Publikum. Und wer sein Publikum kennt, der weiß auch, wie er sein Kino programmieren soll.
Ja. Und ihr fliegt dann auch wirklich auf diese Festivals und schaut euch die vor Ort an und notiert euch in eurem
Inneren. 4 bis 5 Filme am Tag.
Ja, und notiert euch, okay, fand ich cool, und dann setzt ihr euch zusammen und dann sagt ihr dann quasi, ey, den fand ich geil, den fand ich nicht geil, und dann wird dann quasi Querschnitt gemacht.
Ja, genau.
Und, ja, so, um das abzukürzen.
Der Demo hat uns eine Viertelstunde gesagt, dass wir Zeit haben. Wir sind jetzt bei der halben. Eine letzte Frage musst du uns noch beantworten. Du schaust wahnsinnig viele Filme, du hast echt Ahnung. Also es ist, du laberst nicht nur, und es ist jetzt langsam Ende des Jahres. Wir gehen jetzt bald in den Dezember. Mhm. Hast du einen Favorit, wo du sagst, der kam dieses Jahr raus, der hat dich besonders nachhaltig beeindruckt, den kann man sich vielleicht nochmal im Nachhinein anschauen?
Also lustigerweise, wir haben ein eigenes Programmmagazin, und wir haben gerade so eine Top-10-Liste gemacht von unseren Mitarbeitern, und wirklich alle Mitarbeiter, mit mir einschließlich, haben den gleichen Film genannt auf dem Platz 1. Und ich weiß nicht, ob ihr den auf dem Radar hattet, oder das ist der hier, das ist Call Me By Your Name.
Ja, klar.
Von Luca Guadagnino.
Ja, wahnsinniger Soundtrack übrigens.
Wahnsinniger auch. Soundtrack, ist eine Liebesgeschichte zwischen einem Jungen und einem Mann, also ein homosexueller Film, der aber völlig außerhalb dieses Kontexts funktioniert, weil er die schönsten Bilder des Jahres geliefert hat, weil er einen wunderbaren Soundtrack hat, einen großartigen Cast, ein ganz, ganz tolles Drehbuch und die besten Dialoge und vor allem, glaube ich, den schönsten Dialog zwischen einem Vater und seinem Sohn in der Filmgeschichte.
Also den Film könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, und Visions of Gideon heißt der Song, den ich unfassbar verehre. Toller
Film. Würde ich mir ein YouTube-Video von dir wünschen, Chris, wie du einfach während dieses Lied im Hintergrund läuft, dein Gesicht filmst und Tränen vergießt. Das finde ich schön.
Ja, klar, gerne. Ja. Mache ich doch einfach, reiche ich noch nach.
Als Bonus-Content, ja.
Ja, genau, als Bonus-Content hinter einer 12-Dollar-Paywall, weil das darf nicht jeder sehen. Dimo, vielen, vielen Dank. Kommt gerne hier vorbei in die Kinos, in das Harmoniekino nach Frankfurt-Sachsenhausen, hast du gesagt, ist das hier, ne?
Genau.
Und kommt gerne vorbei. Es gibt leckere Snacks, es gibt einen guten Kaffee. Der Dimo sieht wahnsinnig gut aus, also auch der lohnt sich anzuschauen. Ansonsten habe ich abschließend nichts mehr zu sagen. Schönen Dank, dass du die 30 Minuten sogar 32 Minuten.
Ich zeige euch gleich noch den Blowjob-Hotspot, aber das machen wir out of the box.
Ja, genau, bin ich so dabei. Ist es, ja,
da
super, cool.
Gut.
Dankeschön.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.